redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, brutal betonistischen, retrofuturistischen, ironisch-modernen, urbanen, lehrreichen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschickt werden, vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor
und Holger Klein, der heute 12 Stunden
12,5. geschlafen hat. Ich habe 12,5 Stunden geschlafen, das ist echt, also
was
normalerweise,
ist denn passiert?
Also ich habe, eigentlich habe ich immer so ein Schlafdefizit, ne? Also ich habe ja so Probleme mit meinen Atemwegen und sowas und irgendwann ist so ein Punkt erreicht, wo ich mich wach niese, beziehungsweise so schlecht Luft durch die Nase kriege, dass ich mit so einer trockenen Fresse aufwache. Und das ist meistens so nach allerspätestens 7 Stunden der Fall. Also wenn ich es schaffe, mal lange zu schlafen, habe ich 7 Stunden geschlafen. Und gestern bin ich irgendwie so, ich weiß nicht, saß hier so und dachte, hoi, 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 bist aber ganz schön erschöpft. Naja, stehe so auf und kriege auf einmal total Kreislauf. Also so richtig, so, dass ich mich festhalten musste. So im Türrahmen, weil ich dachte, ich falle jetzt um. Mhm. Hab mich dann irgendwann nachmittags ins Bett gelegt, hab gedacht, so, boah, leg dich mal ein bisschen hin, Alter. Hab alles abgesagt, was ich so an Verabredungen hatte und lag dann so rum, so vor mich hindösend und muss irgendwann um 8 eingeschlafen sein. Hab ich so, also das ist so das letzte Mal, dass ich auf die Uhr geguckt habe, war es 8. Und heute Morgen um 8:30 bin ich wieder aufgewacht.
Ich beneide dich sehr darum.
Ich war so erschöpft, also ich war so erschöpft, das habe ich selten gehabt. Also
fühlst du dich denn jetzt erhellt?
Ja, mir geht's prima. Also ich habe so richtig, denke ich so, ach, auf zu neuen Ufern, was natürlich auch Quatsch ist, weil es gibt ja so genug zu tun. Aber jetzt geht's mir wieder gut.
Das ist ein wunderbares Gefühl, lange ausschlafen zu können. Und ich suche in letzter Zeit händeringend nach einer Methode, wie ich lange schlafen kann.
Naja.
Also irgendwie geht das nicht, weil ich wache zuverlässig um 7.23 Uhr auf.
Ah, ja.
Und zwar jeden Tag. Es ist kein Wecker im Spiel, gar nichts. Und es ist egal, ob ich um 12 Uhr schlafen gehe oder um 22 Uhr. Deswegen ist die beste Methode, die ich bis jetzt habe, wirklich um 22 Uhr schlafen zu gehen.
Weil auch dann wachst du um 7.23 Uhr auf.
Ja, genau. Ja. Und habe aber trotzdem diesen Schlaf.
Und wenn du um 21 Uhr schlafen gehst?
Das würde nicht funktionieren, okay. Dann müsste ich halt noch 2 Stunden lesen, bevor ich einschlafe. Eine Stunde lesen muss ich sowieso, jeden Tag. Also vor dem Einschlafen, bevor ich einschlafe, um mich einfach ruhig zu stellen. Ich würde aber gerne einfach mal sagen können, um 7.23 Uhr, so, jetzt fehlt mir aber noch eine halbe Stunde Schlaf. Meistens spüre ich
jetzt
das.
Dreh ich mich
eine halbe
mal
Stunde
um.
oder eine Stunde oder so. Genau. Aber das geht dann nicht. Ich bin dann viel zu aufgeregt von der Tatsache eines neuen Tages. Und ja, da habe ich noch nicht richtig eine Methode gefunden, das zu erzwingen irgendwas zu machen.
Wann ich ja fast endlos schlafen kann, habe ich festgestellt, ist, wenn ich Ohrstöpsel drin habe.
Also, siehst du, das kann ich gar nicht haben, weil dann höre ich die Geräusche in meinem Kopf.
Ja, da kann man sich aber dran gewöhnen. Also das hat bei mir auch relativ schnell geklappt. Also ja, aber ja. Ne, und sonst mache ich das mit Schlaftabletten.
Würde ich auch niemals
sehr, sehr selten. Sehr selten nur, weil da wird man sehr schnell abhängig von. Mhm. Aber ich habe also verschreibungspflichtige Schlaftabletten von meiner Ärztin, weil ich halt vor allen Dingen Einschlafstörungen habe. Seit ich die habe, ne, also immer wenn die da liegen, habe ich nicht mehr so starke Einschlafstörungen, was auch viel über Psychosomatik aussagt. Und wenn ich einfach weiß, okay, du hast jetzt irgendwie 2 Wochen Stress hinter dir, du hast 2 Wochen Stress vor dir und du hast jetzt genau einen Tag, wo du nicht mit dem Wecker aufstehen musst und der erste Termin auch vielleicht irgendwann am Nachmittag oder Abend ist, dann mache ich das tatsächlich, dass ich mich mit einer Schlaftablette ausknipse. Und dann penne ich halt auch. Also Schlaftablette rein, Ohrstöpsel rein, dann bin ich auch gut 10-11 Stunden ganz locker unterwegs. Funktioniert echt super. Aber ist halt total gefährlich. Also ich habe das mal im Urlaub gemacht, habe ich auch Schlaftablette reingehauen, aber ich weiß gar nicht. Ich bin dann überhaupt nicht mehr so richtig zu mir gekommen, weil das sind halt Benzos. Und die machen ja so, dass wenn du nicht aktiv dein Gehirn benutzt, schalten die dich ja wieder aus, diese Dinger. Das ist so ein bisschen wie Valium, ne?
Ja.
Und ich hatte wirklich, ich weiß es gar nicht, ich glaube insgesamt so 16 Stunden irgendwie geschlafen, gedöst, rumgelegen und sowas. Und dachte, boah, war das geil. Und habe das direkt die nächste Nacht nochmal gemacht.
Aha.
Hab dann auch wieder total geil durchgeschlafen und dachte dann, naja, jetzt übertreib's mal nicht, ab jetzt ist wieder normal schlafen. Und konnte nicht mehr einschlafen. Also nach zwei Nächten mit Schlaftabletten habe ich so krasse Einschlafstörungen gehabt zur dritten Nacht, dass ich dachte, okay, so wird man süchtig von Schlaftabletten.
Ja.
Oder abhängig, oder wie man es nennt. Richtig hässlich. Ja, naja. Ja, aber jetzt geht's mir wieder gut.
Das freut jetzt mich.
Kann ich mich halt wieder 4 Wochen lang stressen, bis ich umfalle. Und genau das werde ich übrigens auch tun. Also ich stress mich seit Wochen, bis ich nicht mehr kann. Das ist irgendwie auf Dauer keine Lösung. Aber gut, die geht auch nicht mehr auf Dauer, die Lösung jetzt. Und du so?
Ja, ich bin auch total im Stress. Ich arbeite sehr viel und deswegen bin ich auch so angewiesen auf meinen Schlaf.
Was arbeitest denn du?
Ja, ich schreibe.
Ach so, ich dachte, du hättest noch irgendwie einen Job, also so im Sinne von Erwerbsarbeit.
Ja, schön wär's.
Wie schön wär's? Brauchst du, ja, suchst du einen?
Ja, ich suche einen. Das wäre schön, wenn ich etwas machen könnte, was Geld bringt. Das wäre mal was. Das wäre mal eine Abwechslung in meinem Leben.
So im
Leben.
Regelmaß, so wie ich mit dem ARD-Videotext.
Ja, genau. Ja. So ein kleiner Nebenverdienst.
Kleiner, das ist ja so klein ist der gar nicht. Also was heißt so klein?
Ja, umso besser, wenn er so klein nicht ist.
Also ich würde wahrscheinlich davon nicht meinen Lebensunterhalt bestreiten können, ausschließlich. Aber zumindest das Dach über meinem Kopf, die Krankenversicherung und ein bisschen was zu essen ist davon bezahlt. Und das ist eigentlich ja, was man haben will. Ne?
Ja.
Ja. Naja, dann mach doch mal einen Aufruf. Alexandra sucht einen Job. Ja, du musst den Aufruf machen.
Ja, ich sitze hier gerade total gelähmt. Du solltest mich sehen, wie ich gerade sitze. Kinnlade nach unten.
Sei ganz spontan. Jetzt!
Schweißperlen auf der Stirn.
Was ist das?
Bewerbungsgespräch? Nein.
Ich muss mir mal die Nase putzen. Du darfst jetzt einen Monolog halten. Ich mute mich.
Nein, um Gottes Willen, zwing mich doch nicht in so eine schreckliche Situation.
Ey, das ist doch kacke jetzt. Ich muss mir die Nase putzen. Dann erzähl halt irgendwas. Ja,
einmal mehr mache ich den Aufruf, falls ihr jemanden kennt, der Lesungen organisiert vor Schülern. Setzt mich
bitte in die Verbindung. Das ist ja nichts, das ist ja schön, solche Sachen sind halt toll, aber das ist halt nicht, wie nennt man das denn? Nachhaltig ist das falsche Wort, auch regelmäßig. Ich finde es ja wichtig, sowas im Regelmaß zu haben, wo man sich einigermaßen drauf verlassen kann. Also ich weiß ganz einfach, dass ich wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch beim ARD-Text arbeiten werden kann.
Ja, sowas natürlich. Aber was soll ich machen? Ich sitze hier in Augsburg. Ich kann nicht einfach sagen, besorg mir einen Job so ähnlich wie der Holgi, weil das gibt's ja einfach nicht.
Warum nicht? Warum sollte es das in Augsburg nicht geben?
Warum sollte das es in Augsburg geben? Das ist keine Medienhauptstadt.
Naja, es muss ja nicht mit Medien sein. Also was weiß ich, vielleicht gibt's ja irgendwie lokale Nobelhotel braucht eine deutsch, polnisch und englisch sprechenden Nachtportier oder irgendwie sowas. Und das machst du dann halt 2 Tage die Woche. Sowas gibt's doch auch. Oder ist sowas kacke?
Gut, also wenn ihr Verwendung für jemanden habt, der gut sprechen kann,
ja,
der gut denken kann, der kreative Lösungen anbietet,
ja,
dann meldet euch.
Ja,
ganz
eben.
Einfach. Augsburg und Umgebung. Ich mache alles.
Hast du ein Auto eigentlich?
Nein, habe ich nicht.
Hast du nicht? Also du bist an Augsburg gefesselt sozusagen.
Gefesselt? Das ist eine kleine Stadt. Man kommt überall mit Bus und Bahn hin.
Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es solche Jobs eigentlich zuhauf gibt. Man sieht sie nur nicht. Das ist genauso wie den ich beim ARD-Text mache. Wenn ich das nicht machen würde und öffentlich drüber reden würde, würde wahrscheinlich auch niemand darauf kommen, da mal anzurufen zu sagen, hier, sag mal Leute, braucht ihr eigentlich noch jemanden, der Untertitel macht oder sowas?
Ja.
Und sowas brauchen wir eigentlich immer, weißt du?
Mhm.
Und es ist ziemlich geil bezahlt, fällt mir gerade auf. Also es ist so gut bezahlt, dass ich mich auch schon mal gegenüber auf der anderen Seite des Flures, also eigentlich sitzt der Chef sitzt direkt neben mir, also mein Chef ist auch der von den Untertiteln, dass ich da auch schon mal gesagt habe, hier, kann ich nicht auch Untertitel machen? Bin ich aber dran gescheitert, bin ich zu doof zu.
Echt?
Ja. Ja, also so, wenn du mir ein Drehbuch gibst und die Software, dann bin ich natürlich in der Lage, sehr schnell Untertitel unter einen Film zu schreiben. Das ist überhaupt kein Problem. Die Hälfte des Jobs besteht aber daraus, Live-Untertitel zu machen. Mhm. Das heißt, du sitzt da, guckst Fernsehen, ne? Dann passiert irgendwie Fußballspiel oder Bundestagsdebatte oder Boulevardmagazin oder sowas halt alles. Das guckst du dir an, hörst auf dem Kopfhörer, was die im Fernsehen sagen und musst dann in ein Mikrofon sprechen, ne, weil du hast eine Spracherkennungssoftware, die auch sehr gut funktioniert und so, musst aber dann in ein Mikrofon sprechen, was die da im Fernsehen sagen. Und zwar, jetzt ist immer ein Haken dabei, und zwar nicht 1:1, sondern du musst es verkürzen.
Ah, verstehe.
Ja?
Mhm.
Weil einmal hast du hast nur 2 Zeilen Videotext, ja? Also es ist nur 2-zeilig und du willst ja relativ dicht am gesprochenen Original bleiben, zeitlich dicht am Original bleiben. Und du kannst mehr Wörter pro Minute hören, als du lesen kannst. Ja, du kannst also, man sagt so, 220 Wörter pro Minute kann man hören und verstehen, aber nur maximal 180 lesen und verstehen. Das heißt, du musst es verkürzen, so dass es immer noch den Sinn wiedergibt. Und zwar idealerweise auch noch, ja, wie soll ich sagen, also nicht nur den Sinn trocken wiedergibt, sondern auch emotional wiedergibt. Weil wenn sich da 2 streiten, kannst du natürlich da hinschreiben, du hast mich verlassen, du Schuft. Aber das sagt ja erstmal nichts.
Ja.
Also das ist ja überhaupt keine emotionale Ebene dabei. Und das ist tatsächlich was ich mit meinem ADS nicht hinkriege.
Das ist aber auch Kacke, dieses Zeug. Ich kenne das von alten DVDs. Früher war das so. Da hat man sich die englischen Untertitel reingemacht bei einem englischen Film. Mhm. Und da stand da plötzlich sinngemäße Wiedergabe.
Ja, statt, anders geht's nicht.
Also
es gibt immer mal so ein paar, da ist ja auch so eine im auf Twitter unterwegs, so eine Schreihälsin, die sich für irgendwie, die irgendwer, ich glaube Mickey Beisenherz hat sie mal die Helikoptermam der Gehörlosen genannt. Also so selbsternanntes Sprachrohr aller Gehörlosen in Deutschland.
Ja.
Schlägt überall auf, geht jedem auf den Sack, abstrahiert ausschließlich von sich selbst, also glaubt also, was für sie selbst gut ist, muss für alle Gehörlosen gut sein. Wenn du mit anderen Gehörlosen redest, sagen die halt auch, nee, was will die eigentlich, warum ist denn die so unfreundlich und pampig? Also naja, egal. Die pöbelt immer schön rum, dass alles 1:1 in die Untertitel geschrieben werden müsste. Das mag für sie selber gut sein, für Menschen, die vielleicht nicht ganz so schnell denken können, nicht ganz so schnell lesen können, ist das eine Katastrophe, weil die kriegen dann halt überhaupt nichts mit.
Ja.
Und also wenn wir mit unseren, also wir machen halt eine ARD und Barriere, wir machen so Barrierefreiheitszeugs und so. Und wenn wir da mit so Behindertenverbänden sprechen und sowas, die sagen uns halt was ganz anderes. Die sagen, nein, um Himmels Willen verkürzen Sie das, wir wollen möglichst viele Leute mitnehmen. Zumal du dann, das Problem bei Gehörlosen auch noch ist, dass viele Gehörlose von der Schule kommen und sehr schlecht ausgebildet sind nur. Also dann so vor allen Dingen sowas wie Lesekompetenz und so, bei denen doch wesentlich stärker zurückgeblieben ist? Weiß nicht, also wo jemand dann irgendwie, keine Ahnung, aus der 10. Klasse kommt, haben Gehörlose, das ist jetzt eine nicht verifizierte Zahl, haben Gehörlose dann gerade mal einen Stand von der 7. Klasse oder irgendwie sowas. Und die willst du halt alle mitnehmen. Und dann kannst du es halt nicht 1:1 machen. Das ist also noch ein Grund, es nicht 1:1 zu machen, weil man es nicht so schnell lesen kann. Und das kriege ich nicht hin. Also bei mir ist, mein Problem ist, du musst dich halt total stark konzentrieren darauf, was du hörst und was du sagst. Also auf diesen Übersetzungsvorgang. Und ich bin so leicht abzulenken.
Mhm.
Ja? Da muss nur irgendwo, weiß ich nicht, ein Zettel von der Wand fallen oder sowas. Oder ich muss nur mal anfangen, darüber nachzudenken, was ich da eigentlich gerade gehört habe. Dann bin ich so raus, dass ich die Zeit nie wieder aufhole. Das ist echt total schlimm. Naja, und jetzt mache ich das nicht. So, also ein Job für Alex, das kann ja so schwer nicht sein. Irgendwas wird es damit
sicher. Ja, aber ich muss noch dazu sagen, das ist ja nicht so, dass ich hier irgendwie faul herumliege. Also ganz im Gegenteil, ich arbeite knallhart.
Knallhart!
An meinem Buch. So. Und turns out, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber irgendwann im Lektorat hat sich herausgestellt, dass die erste Hälfte meines Buches nicht mehr zur zweiten Hälfte passt und ich das ganze Ding sozusagen neu schreiben musste. Das ist auch der Grund, warum es so lange damit dauert.
Ach du Scheiße. Also erstens, ja, ach du Scheiße.
Zweitens. Das ist wirklich die frustrierendste Erfahrung meines ganzen Lebens. Es ist so schlimm. Schreiben allein ist ja schon schlimm. Romane schreiben ist... Vielleicht mag das für den einen oder anderen überraschend klingen, aber es ist nicht mein Ding. Es ist nicht mein Naturell. Mein Naturell ist ein ganz anderes Schreiben. So ein essayistisches, eher Sachbuchschreiben. Ja? Das heißt, ich muss mich mit einem Format auseinandersetzen, das ich überhaupt nicht, also das nicht in meinem Blut liegt sozusagen, sondern dass ich mir wirklich jedes Mal aufs Neue mühsam erarbeiten muss. Und dann schreibst du das 2 Jahre dran und dann sagt jemand, nee, ist alles scheiße, schreib neu.
Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen. wie man ein Buch schreiben kann. Ich kann mir vorstellen, also Kada, meine Freundin, die hat ja auch gerade ein Buch abgeliefert, an dessen Entstehungsprozess war ich ja teilweise zumindest beteiligt. Also ich habe gesehen, wie sie es gemacht hat, beziehungsweise mitbekommen, wie sie es gemacht hat und kann mir auch sehr gut vorstellen, sowas selber zu schreiben. Also ein wie auch immer geartetes Sachbuch, das glaube ich, kriege ich hin, weil letztendlich ist das ja, das jetzt schlagen mich alle Sachbuchautoren, letztendlich ist das ja eigentlich, das ist ja nichts anderes als eine erweiterte Hausarbeit für in der Uni, wenn du so willst. Du hast ein Thema, an dem arbeitest du dich ab.
Exakt so ist es, ja.
Und hältst da, und wahrscheinlich ist der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Sachbuch ist, ob es unterhaltsam geschrieben ist oder nicht unterhaltsam geschrieben ist. Und mit unterhaltsam meine ich nicht, dass du ständig nicht was zu lachen hast, sondern
Wissenschaft pur, sondern einfach ein Buch, das sich gut liest,
dass ich gut liest,
diese akademische Trockenheit.
Wo ein schöner roter Faden durchgeht, wo du ab und zu vielleicht auch was zum Schmunzeln hast, wo also so, ne? Also so, dass du einfach von vorne bis hinten gerne dran bleibst. Ich kann mir das alles vorstellen. Ich glaube, ich könnte sowas auch. Ich habe ja auch schon ein Thema im Kopf. Ich würde ja gerne ein Buch schreiben, aber ich komme ja eh nicht dazu. Kann mir aber noch nicht mal ansatzweise vorstellen, das ist seit wir uns kennen, ansatzweise vorstellen, wie man einen Roman schreibt. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wie man eine erfundene Geschichte aufschreiben kann. Das geht doch gar nicht.
Ohne Scheiß,
das ist wieder die Physik.
Ohne Scheiß, ich kann das nur bestätigen. Mein erstes Buch, ja, es war wirklich sehr, sehr schwer. Und ich frage mich, wie ich das überhaupt geschafft habe. Aber ich habe es irgendwie geschafft. Durch sehr viel Lernen und sehr viel Selbstkritik habe ich es geschafft. Das Gute an dem Buch ist, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat sich authentisch angefühlt, das zu schreiben, weil es nämlich über mein eigenes Leben war. Ich hatte meine eigene Geschichte, aus der ich schöpfen kann. Mein zweites Buch jedoch basiert komplett auf etwas Erfundenem. From scratch musste ich mir alles selbst ausdenken.
Moment!
Alle Charaktere.
Soll das heißen, selbst Deathlef kommt nicht drin vor?
Nein, nicht mehr.
Oh Gott.
Der hat nicht gepasst. Das ist wieder so ein klassischer Fall von, du hast irgendwas in deinem Leben, was du reinbringen kannst. Turns out, die Geschichte ist viel schlauer als du. Die Geschichte lehnt es ab. Meine Geschichte wollte den Deathlove nicht haben. Die hat den knallhart vor die Tür gesetzt.
Das verstehe ich nicht.
Es ist einfach so. Eine Geschichte muss bestimmten Gesetzen folgen.
Ja.
Vor allem, wenn du wirklich nichts hast. Das ist wirklich komplett ausgedacht alles. Wenn du nichts hast, musst du Figurenkonstellationen machen und so. Also dir überlegen, wie das alles zusammenpasst, ja. Und dann in der Vorbereitungsphase, in der Recherchephase kann es sein, dass du dir eine Figur aus deinem Leben hernimmst und die irgendwie da so als mögliche Figur installierst, ja. Mhm. Und dann stellt sich aber heraus, dass die keine Funktion erfüllt. Es gibt irgend so einen Anspruch an Geschichten, dass alles eine Funktion haben muss. Also entweder Roland Barthes hat das, glaube ich, gesagt. Entweder alles hat eine Bedeutung oder nichts in einem Roman.
Ja.
Und mir hilft es sehr, auf die Weise zu denken, dass alles irgendwie eine Bedeutung haben muss.
Ich muss gerade so lachen. Hast du mal was von Wolfgang Holbein gelesen?
Ja.
Der ist der Meister darin, ungefähr einem Drittel dessen in seinen Büchern eine Bedeutung zu geben. Der Rest ist völlig überflüssig.
Aha.
Finde ich jedenfalls. Der Rest ist nur dazu da, dich auf falsche Fährten zu schicken. So, Zeilenschinderei. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, du warst gerade so schön im Fluss.
Auch das ist ja eine Funktion, wenn man jemanden auf eine falsche Fährte schicken will.
Überhaupt
gibt es, ja, es gibt bestimmte Sachen, wo nicht alles unbedingt eine Funktion haben muss. Beispielsweise gibt es den sogenannten Realitätseffekt. Das ist, stell dir vor, du beschreibst jemanden, der in einen Raum kommt und dann beschreibt derjenige in so einer Art historischen Präsenz, was er alles vor sich sieht, welche Bücher da liegen, wie das Arrangement der Blumen ist oder so. Und du beschreibst es alles ganz minutiös. Und das erfüllt keine Funktion für die Geschichte, für den gesamten Plot, aber es verschafft dem Leser einen Realitätseffekt, so einen Effekt, dass er selber in diesem Raum ist und selber alles betrachtet. Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel. Und in meiner Geschichte hatte der Deathlove am Ende keine Funktion. Ihn weiter drin zu behalten, würde bedeuten, den Handlungsgang zu verkomplizieren und zwar auf eine ganz unnötige und doofe Weise.
Ja. Also du hättest den noch nicht mal den Handlungsgang durch Deathlef verkomplizieren wollen, um eine lustige Geschichte zu erzählen.
Das ist immer mein Argument, wenn meine Lektorin sagt, hier, ne, du brauchst diese Szene nicht wirklich und du brauchst diese Figur nicht wirklich. Dann sage ich, okay, mag sein, aber ich mag diese Szene so sehr. Ich möchte sie unbedingt schreiben, weil sie so witzig ist oder weil irgendwas, ne? Aber am Ende muss ich irgendwie immer, habe ich immer so selbst die Einsicht, dass sie eigentlich recht hat.
Und zwar genau diese Szene, die du am liebsten magst, ne? Das kennt
genau.
Man, wenn man
Kill Your Darlings.
Kill Your Darlings.
Das ist das, was man am Anfang sich wirklich in den Kopf hineinhämmern muss. Kill Your Darlings ist eine ganz, ganz tolle Methode, das Buch mit weniger Scheiß zu beladen.
Na, das gilt übrigens auch für, also das ist auch eine der ersten Sachen, die man lernt, wenn man Hörfunkbeiträge macht. Kill Your Darlings, weil du hast eine bestimmte Zeitbegrenzung und denkst dir, oh, das muss ich unbedingt noch erzählen, das ist eigentlich das Geilste daran gewesen.
Ja?
Kannst du rauslassen.
Ja,
lass
genau.
es raus und dein Beitrag wird gut.
Besonders solche Witze, wo man sich denkt, boah, das wäre aber ein geiler Tweet auch, ne? Warum verschwende ich das jetzt für ein Buch? Oder andersrum, warum verschwende ich jetzt etwas für ein Buch, was, also weiß schon.
Ja.
Und man ist so verliebt in diesen Gag und dann stellt sich heraus, der wirkt einfach fehl am Platz. Oder auch eine ganz böse Sache, die ich erleben musste. In meiner ersten Version war meine Hauptfigur sehr stark von mir inspiriert, als ich 16 Jahre alt war. Und das Problem ist, dass die Geschichte mir am Ende gesagt hat, diese Person ist gar nicht so, wie ich sie mir vorstelle. Die muss ganz anders sein, damit das alles einen Sinn hat.
Ja.
Die darf nicht wie ich sein. Die darf nicht meine Probleme haben. Und diese Figur ist nicht dafür da, dass ich meine Vergangenheit psychotherapeutisch aufarbeite.
Okay, verstehe.
Wirklich, das war auch wieder, ich habe sehr viel gelernt bei dieser Sache, aber insgesamt betrachtet ist es eine einzige Katastrophe. Und eins kann ich dir sagen, ich werde nie wieder ein Buch auf Exposé-Ebene beginnen. Also,
was heißt das?
Also, das, also auf Exposé-Basis mir einen Vertrag geben lassen. Die meisten Menschen haben ja so eine Vorstellung von dem Literaturbetrieb, dass man irgendwie ein Buch schreibt und das Manuskript einreicht und dann ist es halt eins der 10.000 Manuskripte, wo der Verleger sagt, okay, das machen wir, dieses Buch machen wir. Aber wenn man über eine Agentur geht, läuft das meistens anders. Da schreibt man ein Exposé, das heißt eine Zusammenfassung von allem, was irgendwie in dem Buch vorkommt, was das Buch ausmacht, Ton, Setting, Hauptpersonen, was das für ein Genre überhaupt ist. Und dann schreibt man ein Probekapitel, das ist so ideal. Und dann kann die Agentin oder der Agent kann das dann möglichen Verlegern anbieten, die er für geeignet hält.
Bestimmte und sagt dann, Verlage das ist die Geschichte Probe. Und das ist der Stil, in dem sie geschrieben wird.
Genau, schau dir das mal an, vielleicht passt das ja in dein Verlagsprogramm. So, und dann sieht sich das ein potenzieller Verleger an und sagt, hey, das passt genau in mein Verlagsprogramm. So, und dann kriegst du deinen Buchvertrag. Dieser Buchvertrag legt fest, bis wann das Buch fertig sein soll und wie viel Geld es dafür gibt, wie viel Vorschuss du bekommst und wie der sich aufteilt. Es gibt so Modelle, wo man irgendwie die Hälfte am Anfang bekommt, die Hälfte bei Abgabe des Manuskripts oder die Hälfte am Anfang und die Hälfte bei Veröffentlichung des Buches. Da gibt es halt verschiedene Sachen, wie man das regeln kann. Ja, und dann hast du so und so viel Zeit, um dieses Buch, was du nur skizziert hast, fertigzustellen. Das Problem ist als unerfahrener Autor, dass du es einfach nicht wissen kannst. Ich dachte, das wird mir so einfach von der Hand gehen wie mein erstes Buch. Aber mein erstes Buch, das ist so gefärbt von eigener Erfahrung.
Und wenn ich mich recht erinnere, ist auch das dir nicht einfach von der Hand gegangen.
Natürlich ist mir das nicht einfach von der Hand gegangen. Natürlich nicht. Aber was, dass es etwas komplett anderes wieder ist, sich eine Geschichte auszudenken.
Ja.
Und du musst dir sogar die Gefühle ausdenken, die dahinter stecken. Da erlebt jemand etwas, was du selber noch nie erlebt hast und du musst dir jetzt ausdenken, was der wohl fühlen mag. Horror, wirklich. Und das dauert verdammt lange. Und das ist so ein einziges, also ich nenne das immer Interlace-Verfahren. Weißt du, wenn so ein Bild sich Schicht für Schicht aufbaut, kennst du das?
Ja.
So von den gröbsten Pixeln bis zu einem immer feineren Bild. Und du hast wirklich am Anfang immer einen riesigen Schrotthaufen, als hättest du einen Sack Puzzleteile ausgeleert. Und der erste Text, den du schreibst, ist einfach nur Müll. Und damit muss man leben können. Also man muss wissen, dass der erste Entwurf immer Müll ist. Und dann geht man 100.000 Mal drüber, immer weiter und immer weiter und liest es immer und immer wieder und macht so lange Verbesserungen auch von Papier auf gedrucktes Blatt, vom gedruckten Blatt auf Dokument, weißt schon, ändert ständig die Medien, bis da am Ende etwas steht, wofür man sich nicht schämt. Und es dauert wirklich ewig. Es mag Autoren geben, die wirklich sich hinsetzen und das ganze Ding so auf einen Schlag irgendwie in 3 Monaten schreiben. Aber wie soll ich sagen, entweder man ist so ein Profi wie Stephen King, der schon unglaublich viele Bücher geschrieben hat.
Aber der wird doch wahrscheinlich einfach, auch, der wird wahrscheinlich auch so archetypische Figuren in einem Karteikasten stehen haben und wird die dann rauskramen, wenn er sie braucht, und denen dann noch ein paar Attribute dazu schreiben, je nachdem, wie es die aktuelle Geschichte braucht. Ne?
Kopf. Ja, genau, genau. Natürlich. Also entweder man hat extrem viel Erfahrung oder man liefert sehr, sehr großen Scheiß ab. So Literatur wie Chick Lit oder weiß schon, diese 0815 Romane, die auf ein ganz bestimmtes Publikum zugeschnitten sind, die immer mit denselben Mustern und Klischees operieren.
Ja, klar, wie ich lesen angefangen habe als Kind. Jerry Cotton Hefte.
Ja, sowas, genau.
Hat super funktioniert. Also,
ja. Ja. Also wer das einmal gelernt hat, der kann das, und der kann das endlos reproduzieren.
Ja. Ja, stimmt. Ich habe mal ein sehr interessantes Interview, ich weiß gar nicht, wie lange das ist, bestimmt 30 Jahre her oder so, dann auch wirklich mit so einem Groschenroman-Autoren gelesen. Und der hat das halt auch, also so, was ich gerade sagte, wie Stephen King, der hat halt so seinen Karteikasten und sagt, okay, ich brauche einen Bösewicht, der Drogenhändler ist, und kann den dann schon mal rausziehen und hat da schon mal einen Bösewicht, also einen Drogenhändler mit 10 Attributen und 5 Emotionen, und da kann er sich dann raus bedienen und die in die aktuelle Geschichte reinschreiben, wie es gerade passt, ob sie im Winter spielt, ob es im Sommer spielt, am Meer oder in den Bergen oder so. Was eigentlich ganz cool ist. Das ist kein uncooler Job, glaube ich, so Groschenromane schreiben.
Ja, wenn man Spaß dran hat.
Ist halt ein Job, ne? Ist jetzt halt nicht Kunst und Literatur und so, obwohl, wer weiß, also ich könnte das nicht. Ja. Mhm. Du sagtest eben, dass der erste Teil deines Buchs mit dem zweiten Teil nicht zusammengepasst hätte.
Ja.
Hättest du nicht einen Mittelteil schreiben können, der die beiden verbindet? Naive Vorstellung, weil ich nur Sachbuch verstehe wahrscheinlich.
Ja.
Aber.
Ja. Charakterentwicklung ist hier das Stichwort. Meine Lektorin las das Ende des Buches und hat gesagt, ja, das Ende gefällt mir ganz gut, aber irgendwie ist das nicht, irgendwie ist das nicht die Figur vom Anfang. Du musst die Figur ganz am Anfang schon so anlegen, dass alles, was sie am Ende ist, logisch daraus folgt, was sie am Anfang war.
Das heißt, du müsstest mit dem Ende deines Buches anfangen, wenn du schreibst?
Ja, und das ist im Grunde auch so, das sagen dir auch alle Autoren, die irgendwie halbwegs was Gutes hinbekommen, dass sie erst, als sie das Ende kannten und das Ende fertig hatten, wussten, wie der Anfang auszusehen hat. Also der Anfang stand vielleicht provisorisch schon mal fest und so, aber du kannst erst beim Ende wissen, wie der Anfang sein muss, damit es eine nachvollziehbare Charakterentwicklung gibt. Also, weißt du, du kannst am Ende zum Beispiel sagen, Hach, ich bin so glücklich, denn endlich habe ich meine große Liebe gefunden. Das ist aber scheiße, wenn am Anfang nicht klar gemacht wird, dass diese Person auf der Suche nach der großen Liebe war.
Ja, verstehe. Oder zumindest den Eindruck erweckt hat, auf der großen Suche nach der großen Liebe zu sein. Ja, weil du willst ja auch nicht am Anfang schon sagen, Herr Holgi ist auf der Suche nach der großen Liebe, weil dann weißt du ja, dass er sie am Ende gefunden haben wird.
Ja.
Also du weißt ja dann, wie es ausgeht. Also eigentlich müsstest du dann anfangen und sagen, Holgi ist sehr unglücklich.
Ja, also die schöne Regel, die mir dazu einfällt, ist Show not tell. Du musst Menschen zeigen und nicht sagen.
Der heult, aber keiner weiß warum.
Ja, du musst halt wissen, es muss sich aus der Szene ergeben, warum du heulst oder dass du traurig bist, aber nicht alles so ausbuchstabieren.
Mhm.
Also da, weil die Freude an Literatur besteht darin, Sachen zu entschlüsseln und selber auf Sachen zu kommen und selber etwas zu beobachten und sich seine eigenen Gedanken dann dazu zu machen. Und die große Kunst besteht eben darin, alles zu suggerieren. Also so, dass genug für den Leser übrig bleibt. Genug an Entschlüsselungslust.
Entschlüsselungslust, auch schön. Ich weiß schon, warum ich kein so guter Romanleser bin, weil ich Entschlüsselungslust habe ich, glaube ich, gar nicht. Ich brauche eher sowas wie Frank Schätzing, der Schwarm. Peng, 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 Popcorn. Weißt du, Popcorn-Kino. Und da komme ich dann, das lese ich auch ekelerregend schnell. Also wirklich so in einem durch irgendwie. Aber weil ich muss halt dabei auch nicht denken, sondern nur, wie nennt man das denn? Bilder imaginieren oder sowas in der Art. Kannst du denn jetzt aus, Also ich habe das richtig verstanden. Der zweite Teil ist, der ist fertig geblieben. Du hast nur den ersten Teil neu geschrieben auf den zweiten Teil hin.
Genau, natürlich haben
könntest
sich
du jetzt
aus Veränderungen im ersten Teil komische Veränderungen im letzten Teil ergeben. Das heißt, wenn du vorne schraubst, musst du auch hinten schrauben. Das ist der Scheiß, weißt du?
Das ist klar, aber könntest du jetzt aus dem verkackten ersten Versuch ein zweites Buch machen?
Ja, könnte ich. Das wäre dann aber ein Jugendbuch. Ganz klar für die Zielgruppe der 14- bis 16-Jährigen.
Ja, aber ist doch nicht verkehrt. Also nee, wenn es ein gutes verkehrt. Jugendbuch ist.
Ja. Also ich sage nicht, dass diese Szenen alle kacke waren und so. Die waren einfach nur für dieses Buch ungeeignet. Und ich habe sie deswegen auch nicht gelöscht. Ich habe sie immer noch auf dem Rechner. Und ich könnte theoretisch in der Tat diese Sachen recyceln für ein weiteres Buch.
Könnte oder wirste?
Könnte. Ich glaube nicht, dass ich nochmal einen Roman so schnell schreiben werde.
Was
ich habe zwar wieder Ideen und so, ja, aber oh nee, weißt du, es hängt mir einfach zum Hals raus. Ich will ein Sachbuch schreiben jetzt.
Worüber? Weißt du das schon? Oder sagst es lieber nicht? Bevor dann,
ich sag es lieber nicht.
Dann klaut dir einer das Thema, ne?
Ja.
Stimmt, das ist ja auch total simpel. Alles, was man braucht, ist Zeit. Dann kriegt man irgendein Sachbuch zusammengezimmert und ist als Erster am Markt. Man will ja nur als Erster am Markt sein wahrscheinlich.
Weiß ich nicht. Mein Bedürfnis ist eher, etwas zu sagen, was noch nicht gesagt wurde.
Ja. Und das könntest du?
Also das könnte ich.
Oh, das müssen wir dann nach der Sendung, musst du mir das mal erzählen. Ich werde es dir nicht klauen, weil ich habe noch nicht mal Zeit genug, mich um alles zu kümmern, um was ich mich in meinem Leben zu kümmern habe gerade. Von daher, keine Panik. Eigentlich ist das ja hier die Vrindheit, die alle Fragen, die an fragen@vrind.de gesandt werden, vrindheitsgemäß beantwortet, sofern es Fragen sind und sie nicht mit zu viel Text daherkommen. Also könnten wir doch jetzt eigentlich mal mit den Fragen anfangen. Okay. Na denn, worüber freust du dich denn?
Was, über gar nichts. Mach einfach weiter. Ich bin nur gerade ein bisschen überfordert von dem Gespräch, das wir geführt haben.
Wieso das denn?
Es war sehr stressig für mich. Einmal musste ich mich sehr aufregen über mein Buch. Das Thema wühlt mich auf. Dann die Sache mit dem Jobaufruf. Ich bin fix und fertig.
Also, du hast Angst, dass du jetzt arbeiten gehen musst, wenn einer kommt und sagt, hier, guck mal, hier, schön, hier, 15 Euro die Stunde. Und führe mich nicht in Versuchung. Eine Frage von Andreas. Die richtet sich allerdings nur an mich. Holgi, habt ihr mittlerweile wieder mit NSFW angefangen? Nee, lautet die Antwort. Nächste Frage. Die kommt von Thomas. Heute ist der 19.12.2014. Welche Konsequenzen hat Pegida nach sich gezogen?
Welche Konsequenzen hat Pegida nach sich gezogen?
Ist auch schon wieder fast ein Jahr her, dass diese Sprallos auf die Straße gegangen sind, das erste Mal. Ja.
Also das letzte Mal, dass ich das Wort überhaupt gehört habe oder von denen was mitbekommen habe, war in einem Facebook-Posting von der Taz-Autorin Emilia Smerowski. Die hat polnischen Hintergrund, deswegen kenne ich sie. Und sie schrieb, dass gerade an ihrem Fenster eine Gruppe von diesen Berliner Pegiden vorbeigelatscht ist und sie eine Frau gehört hat, die in einem offensichtlich osteuropäischen Akzent skandiert hat, wir sind das Pack.
Ah ja.
Und das fand sie eben sehr traurig und hat sich gefragt, wie es sein kann, dass die Fremden von gestern jetzt auf die Fremden von heute draufhauen.
Das hat sie sich nicht wirklich gefragt.
Ja, also, das ist ja, das rhetorisch. Ist ja, okay. Das war ja nur ein privates Posting, deswegen finde ich es auch total krass, dass ich das hier öffentlich.
Nee, das ist irgendwie, also die, weil die Frage, die stellt sich ja nicht wirklich. Also man tritt halt immer nach unten.
Ja, genau.
Und zwar also so gut, wie man kann.
Die Opfer von Traumata überwinden ihr Trauma, indem sie sich mit dem Täter identifizieren. Das hast du überall, das hast du auch. Also Kinder, die geschlagen werden, schlagen später. Und so weiter.
Also die Jungs, die Mädchen entwickeln meistens Persönlichkeitsstörungen, was auch interessant ist.
Ja, das ist ja auch Aggression gegen sich selber.
Ja,
ne?
Ja, gut, klar. Aber ich finde das ganz interessant, so als Unterschied zwischen Männern und Frauen. Männer geben die Aggression weiter, Frauen richten sie nach innen. Ne, darum hast du so ein Übermaß an oder so viel mehr Borderlinerinnen als Borderliner zum Beispiel. Mhm. Das ist echt krass, wenn du da, ja. Was ist aus Pegida geworden? Also was mich dieser Tage, also die marschieren immer noch, also das waren in der Spitze waren das glaube ich mal 20.000 Leute, die da durch Dresden marschiert sind. Davon scheinen, weiß ich nicht, mindestens 3/4 irgendwann begriffen zu haben, was für eine rechtsradikale, menschenverachtende Scheiße sie da eigentlich bauen, und haben sich wieder zurückgezogen. Was mich persönlich sehr, sehr beruhigt. Also ich habe zwischenzeitlich gedacht, okay, das wächst jetzt immer weiter. Solange das nicht 1 Million sind, die auf die Straße gehen, habe ich da keine Probleme mit, weil ne, 500.000 Bescheuerte bei 80 Millionen, das ist halt jetzt nicht irgendwie, wundert mich nicht. Was das aber gemacht hat und vor allen Dingen der Umgang, insbesondere der sächsischen Landesregierung, also der Landesregierung und der Exekutive in Sachsen, ist, es hat die brennenden Asylbewerberheime von heute legitimiert. Ja, dass sich da nicht konsequent dagegen gestellt wurde, insbesondere von Seiten der Staatsgewalten, ist im Grunde der Nährboden für diese rechtsradikalen Terroranschläge, die wir die ganze Zeit sehen, wo sich immer noch geweigert wird, es als Terrorismus zu bezeichnen, obwohl es welcher ist. Also wenn ich systematisch Asylbewerberunterkünfte anzünde, dann ist das Terrorismus. Dann will ich diesen Staat in seiner Funktion oder in seinen, wie nennt man das denn, in seinen, ja, dann will ich das System schädigen oder stören. Ja, ob jetzt die RAF ein Kaufhaus anzündet, um damit gegen Kapitalismus ein Statement zu setzen oder den Kapitalismus zu erschüttern, oder ob ich ein Asylbewerberheim anzünde, um damit unsere Asylpolitik zu erschüttern, da sehe ich jetzt ehrlich gesagt relativ wenig Unterschied. Nichtsdestotrotz war die RAF Terrorismus, was da mit den brennenden Heimen passiert, wird nur sehr selten als Terrorismus bezeichnet. Finde ich sehr schade. Pegida hat den Grundstein gelegt für eine rechte Terrorwelle in Deutschland, finde ich. Und vor allen Dingen die ausbleibenden Reaktionen, vor allen Dingen die ausbleibenden besonnenen und sinnvollen Reaktionen sowohl der Landesregierung, insbesondere der sächsischen, aber auch der Bundesregierung. Also dass dann da irgendwie so ein Sigmar Gabriel wie so ein gackerndes Huhn dahin fährt, um mit diesen Leuten zu reden, die überhaupt nicht mit ihm reden wollen, ist halt genauso dämlich, wie sich hinzustellen und einmal die Keule zu schwingen und zu sagen, das sind alles Nazis. Das Problem ist, dass natürlich, wenn sich auf einmal so eine Bewegung formiert, du sehr schnell zu einer Überreaktion neigst. Und das müssen, glaube ich, wir alle, die wir publizieren, uns auch vorwerfen lassen. Ja, was ist aus Pegida geworden? Also ja, brennende Asylbewerber, Rechtsterrorismus, das ist aus Pegida geworden. Und es ändert sich immer noch nicht. Es gibt immer noch keine sinnvolle Reaktion der insbesondere wieder sächsischen Regierung und der Exekutive. Ja, also du kannst in Sachsen im Moment, nach meiner Wahrnehmung, kannst du in Sachsen dieser Tage machen, was du willst, ohne dafür bestraft zu werden. Es sei denn, du bist Linker. Ja, wenn du eindeutig als Linker zu identifizieren bist, dann kann es dir immer noch passieren, dass du in Sachsen aufs Maul kriegst, beziehungsweise eingesackt wirst von der Polizei oder sowas. Aber wenn du Heil Hitler schreiend irgendwo über einen Dorfplatz läufst, das ist konsequenzenlos. Das heißt, in Sachsen hat der Staat aufgegeben. Und das finde ich wirklich, wirklich erstaunlich. Ja. Naja, und was ist aus Pegida? Konsequenzen hat das dann insofern, als wir sicherlich sich die CSU in Bayern nicht trauen würde, das Maul so weit aufzureißen und so krasse Ausländerhetze zu betreiben, wie sie es gerade tut, wenn sie nicht sicher sein könnte, dass es ein Potenzial gibt, auf dem sie aufbauen kann. Und dieses Potenzial hat sich sicherlich auch in Pegida gezeigt. Also das ist auch so ein Ding, wo ich ja ein bisschen fassungslos bin, ehrlich gesagt. Also dass jemand, also ich finde, dass also gerade Spitzenpolitikern sollte es nicht passieren, dass sie den ganzen Tag als geistige Brandstifter unterwegs sind, so wie Horst Seehofer das gerne macht. Das ist mir völlig rätselhaft, wie man sowas überhaupt nur vor sich selbst vertreten kann. Ja, naja. Ja, und die Konsequenzen und ansonsten Pegida, kannst halt drauf scheißen. Islamisierung des Abendlandes, Ausländer raus, haben sie gemeint. Und was sie jetzt kriegen, sind Ausländer aus Syrien. Finde ich gut. Die werden sich dran gewöhnen müssen.
Ja.
Wir übrigens auch. Also auch unser Leben wird nicht mehr so komfortabel sein, wie es die letzten 10 Jahre war. Ich bin nur gespannt, wie. Was ich gerade, ich habe diesen Gedanken, habe ich schon die ganze Zeit auch im Kopf, seit Wochen. Ich finde das so bizarr, dass meine Alltagserfahrung sich überhaupt nicht mehr, also bei diesem Flüchtlingsthema jetzt, ne?
Ja.
Meine Alltagserfahrung deckt sich nicht mit der Presseberichterstattung. Das habe ich in dieser Vehemenz habe ich das selten gespürt. Klar, es ist immer mal, dass du denkst, was berichtet ihr da für einen Scheiß? Aber ich lese Zahlen und ich sehe Bilder von Flüchtlingen, von einer großen Menge Flüchtlingen, auch in Berlin und so, und ich erlebe das nicht. Also ich würde erwarten, dass die S-Bahn voll ist mit so Leuten, dass die hier irgendwie überall rumlaufen und gucken oder was auch immer machen. Aber ich sehe die nicht. Das ist ein total bizarres Gefühl. Also ich fühle mich immer noch, als wäre, keine Ahnung, also ich fühle mich wie 2011, ja? Aber es ist 2015. Das ist total seltsam, finde ich das. Mhm.
Ja, bei uns ist das doch schon ziemlich sichtbar, aber man kann kaum die schwarze Bevölkerung sozusagen, von der wir hier sehr viel haben wegen einer Armeestützpunkt-Vergangenheit, man kann die kaum von den Flüchtlingen selbst unterscheiden.
Ah, das ist aber doch super.
Ja, also und das gibt überhaupt keine Probleme. Was mich halt total beschäftigt und zum Denken anregt, ist, wie viel ich mit diesen Menschen gemeinsam habe, von meiner Vergangenheit her. Auch ich habe in Turnhallen geschlafen, und zwar genau auf diesen Matratzen, auf diesen scheißgrauen Matratzen mit den weißen Streifen.
Wie lange?
Auch 3 Wochen, was natürlich nicht viel war, aber doch genug, um sich immer noch sehr eindrücklich daran zu erinnern. Auch ich war in Lagern, in provisorischen Wohnheimen untergebracht. Auch ich trug Markenklamotten. Das
ja, ich habe das Foto gesehen. Ja.
Das finde ich echt das Allergeilste, ja, dass die Leute wirklich sich fragen, warum diese Flüchtlinge Markenklamotten tragen. Ja, weil ihr Spasten so reich seid, dass ihr eure in die Altkleidersammlung geben könnt.
Ich finde, also jemand, der sich so eine Frage ernsthaft stellt, der ist doch intelligenzgemindert. Der ist doch komplett denkunfähig.
Ja.
Also, oder gehässig. Ich meine, das ist ja meistens ist Gehässigkeit. Das mit den Markenklamotten und den Smartphones, das soll ja nur so viel heißen wie, guck mal, die haben es gar nicht nötig, die erschleichen sich ja hier alles.
Ja.
Das ist Gehässigkeit. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es sehr viele Denkfaule oder Intelligenzgeminderte gibt, die diesen Quatsch tatsächlich dann glauben.
Ja.
Ja.
Ja, und ich bin wirklich gespannt, wie das in 10 bis 20 Jahren ist, wenn diese Flüchtlinge gar nicht. Weißt du, was ich gerade sagen wollte?
Was denn?
Ich habe erst 20 Jahre später erfahren, was die Deutschen über uns gedacht haben, indem ich nämlich Spiegel-Archive durchwühlt habe und gesehen habe, was da alles steht. Ja, der Pole kommt hierher und zieht erstmal in sein großes weißes Haus. Ja,
genau.
Der Pole kriegt alles in den Arsch geschoben. Die Leute haben auch in solchen mit solcher Sprache über uns geredet, wie Überschwemmung, Flüchtlingsschwämme und so. Die nehmen uns Arbeitsplätze weg und so weiter. Und das sind alles Dinge, die waren mir als kleinem Kind, aber auch meinen Eltern, die waren uns nicht bewusst. Wir wussten nicht, wie die Mehrheitsgesellschaft über uns denkt. Und im Spiegel dieses neuen Wissens, was ich da aus dem Spiegel halt rausgefischt habe, wird mir zum ersten Mal klar, warum bestimmte Leute so auf mich reagiert haben, wie sie reagiert haben. Da wird auf einmal alles klar, warum die dumme Mutter einer Freundin mir nicht erlaubt hat, bei denen zu übernachten zu Hause.
Ja, weil könnte ja sein, dass hinterher alles geklaut ist.
Warum die Lehrerin mich scheiße behandelt hat. Ja, ganz genau. Ganz genau, aber diese Diskurse waren mir früher nicht bewusst und ich frage mich, inwieweit sie den Flüchtlingen, die hier sind, bewusst sind.
Na, die werden denen spätestens dann bewusst, wenn die Sprache hinreichend gelernt haben, um die Facebook-Postings dieser ganzen Asozialen
exakt,
zu lesen.
Exakt, genau, wir haben Facebook, genau. Das
wird nicht lange dauern. Und dann bin ich gespannt auf deren Reaktion. Also idealerweise würden die natürlich sagen, so und euch Affen zeigen wir es jetzt mal.
Mhm.
Und dann würden sie denen wirklich die Jobs wegnehmen. Beziehungsweise würden sie deren Chefs werden. Ja. Weil das ist ja was, das ist ja was ich für sehr wahrscheinlich halte. Also du hast ja, wenn du nicht gerade irgendwohin einwanderst, wo du es dir bequem machen kannst, sag ich mal. Und ich glaube, das ist in Deutschland nicht der Fall, dass es dir hier wirklich, auch wenn es immer wieder behauptet wird, Einwanderung in Sozialsysteme, blablub, wenn du irgendwohin einwanderst, bemühst du dich ja möglichst schnell, dich ja vielleicht nicht, also kulturell zu integrieren, funktioniert natürlich nicht so gut, weil du kommst aus einem anderen Kulturkreis, aber wenigstens strukturell zu integrieren. Sprich, du guckst, wie kann ich es zu etwas bringen? Ich habe in Athen Flüchtlinge interviewt und einer sagte, all I need is security because I want to, was hat er gesagt? I want to improve. Das ist, das ist, der kam aus Afghanistan und sagte, I want to improve, I know I can improve, but how can you improve when there is no security? Das ist, ne? So, das heißt, sobald er in Sicherheit ist und sobald sie dem gestatten, ein bisschen arbeiten zu gehen und Bücher zu kaufen, auf eine Universität oder auf eine Schule zu gehen, wird er das tun. Natürlich. Und er wird sich den Arsch aufreißen, um vor allen Dingen es für seine Familie, die entweder mitgekommen ist oder die er sich nachholen wird, falls sie dann noch leben, das Ding, was unsere Elterngeneration auch gesagt hat, wir wollen, dass unsere Kinder es mal besser haben als wir.
Ja. Ja.
Und ich glaube, dass das in so einer Einwandererfamilie noch wesentlich stärker ausgeprägt ist, als in jemandem, der satt und faul hier sitzt.
Ja.
Und so sich sowieso darauf verlassen kann, dass es irgendwie weitergeht. Also wenn du Bio-Deutscher bist, hast du ja eigentlich, das kann dir passieren, dass du deinen Job verlierst, dass du sehr schnell von der mittleren Mittelschicht in die untere Mittelschicht oder in die Unterschicht absteigst. Die Gefahr droht natürlich, aber selbst dann kannst du es hier immer noch komfortabel haben und niemand gängelt dich, außer das Amt vielleicht. Aber wenn du so auf der Straße unterwegs bist, dich lassen ja alle in Ruhe. Ist ja egal, ob du Harzer bist oder Großverdiener, solange du weiß bist. Ne? Ja. Dann ist das ja der Mehrheitsgesellschaft Schnurz. Und wenn du aber Einwanderer bist, dann muss es, ja, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir, genau wie wir es bei den Türken im Übrigen auch haben, ja, da gibt es extrem viele Arbeitgeber drunter. Genau das werden wir bei den syrischen Einwanderern und bei allen anderen auch sehen. Da bin ich fest von überzeugt. Und das wird doof. Und das wird auch doof für so Leute wie dich und mich. Mhm. Weil wir haben es dann nicht mehr so leicht. Einmal durch dieses Thema durch. Nächste Frage. Der Martin bittet um Auskunft. Verwahrt ihr alle, sowohl empfangene als auch gesendete E-Mails, oder löscht ihr großzügig?
Löschen, löschen, löschen. Es sei denn, es ist irgendwas Geschäftliches. Da ist es manchmal sehr hilfreich, alte Mail-Konversationen nochmal danach durchzusehen, was man vereinbart hatte und so. Mhm. Weiß schon. Aber so private Mails, wo es einfach nur um Informationswiedergabe gibt, die lösche ich.
Ja, ich meistens auch. Seit Google Mail ist es ein bisschen komplizierter geworden, weil da so brutal viel Speicherplatz ist, dass man sich einfach nicht kümmern muss. Aber meistens lösche ich es auch, ja. Also außer wenn da wirklich irgendwelche Informationen drinstehen, die irgendwie sinnvoll sind. Irgendeine Terminvereinbarung oder irgendwas. Ja, löschen. Absolut. Also das ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie wie Briefe zum Beispiel aufheben würde. Oder Postkarten. Ich kriege ja in letzter Zeit, muss ich auch mal sagen, ich kann nicht jedem einzeln danken, ich kriege immer wieder echt viel Postkarten und finde das total schön. Also so, gerade so in der Ferienzeit schicken mir Leute Postkarten von daher, wo sie in Urlaub hingefahren sind. Das ist total super.
Ja, ich habe dir auch eine geschickt und angeblich hast du sie nicht bekommen.
Du hast mir auch eine geschickt?
Ja. Vor ganz langer Zeit, im März, glaube ich, aus Fuerteventura. Und ich habe dich mal gefragt, ob du sie bekommen hast und du hast gesagt, nö.
Ich habe, also ich erinnere mich an Postkarten von den Kanarischen Inseln.
Ach so, ja, das war meine. Da war nämlich ein Hörnchen drauf.
Nein, ich habe schon mehrere von den Kanaren gekriegt und mit Sicherheit war auch Fuerte dabei und ja, naja. Ich habe jetzt eine Schwäche für Griechenland. Wenn ich's irgendwie hinkriegen sollte, also ich gehe ja immer noch davon aus, dass mein Winterurlaub dieses Jahr ausfällt, also mein Urlaub dieses Jahr ausfällt. Aber wenn ich es irgendwie hinkriegen sollte, diesen Winterurlaub zu machen, dann werde ich den in Griechenland verbringen. Die Griechen sind super. Alter Vater. Mhm. Also zumindest die in Athen. Andere habe ich jetzt nicht kennengelernt, aber die waren echt alle super. Jetzt muss ich mal gucken, wo dann irgendwie Ende November, Anfang Dezember noch schönes Wetter ist. So Kreta wahrscheinlich, ne?
Ich war mal auf Korfu, das war super.
Hm. Ich habe kretische Wurst gegessen. Mhm. Magst du Wurst?
Oh. Hm.
Ja, dann erzähle ich das nicht. War die beste Wurst, die ich je gegessen habe. Mhm. Mhm. Also pass auf. Nein. Da ist
keine Wurstgeschichten.
Noch eine Pegida-Frage, die haben wir gerade ausführlich beantwortet. Jetzt geht's weiter mit einer Frage von Philipp. Es ist fast Weihnachten. Stimmt, kommt vom 21.12. Es ist fast Weihnachten. In einem amerikanischen Podcast habe ich gehört, dass die Deutschen traditionell Weihnachtsgurken an ihren Baum hängen. Das kennt aus meinem Umfeld in NRW, aber niemand. Kennt ihr das? Weihnachtsgurken? Hallo?
Ich kenne das aus dem russischen Kontext. Und zwar eine Freundin von mir aus der Ukraine, die hat mal auf Facebook eine ganze Fotoreihe gepostet von ihrem russischen Weihnachtsbaum. Und das war der absolute Hammer, was da alles hing. Da hing die Gurke, aber auch andere Erzeugnisse der Landwirtschaft, wie irgendwelche Rüben, Möhren, und nicht nur Erzeugnisse der Wirtschaft, sondern auch Errungenschaften der Wissenschaft, ja? Weltraumraketen.
Hammer und Sichel.
Ja, ohne Scheiß jetzt.
Geil.
Also das war das der tollste, ne? Weihnachtsbaum, den ich je gesehen habe.
Das ist eine total Verweltlichung.
Ja, genau. Ja,
cool, nee, habe ich noch nie
wir
erlebt.
Wir hatten ja auch der Väterchen Frost statt Nikolaus und genau. So.
Mhm. Ich kenne tatsächlich nur Weihnachtsbäume mit Kugeln und Lametta.
Ja, ich habe von der deutschen Weihnachtsgruppe auch nichts gehört.
Entschuldigung. Ich glaube, ich gucke mir gleich nochmal die Hoppenstedts auf YouTube an. Zipfelchen, unser Kind ist gesund. Frage von Stefanie. Ich habe lang geschlafen, man merkt das, glaube ich. Ja, Frage von Stefanie. Ihr hattet in irgendeiner Folge mal das Thema Stückseife und deren Lagerung am Waschbecken. Ich habe dafür mittlerweile eine einfache, simple und gleichzeitig gut funktionierende Lösung. Eine Scheibe eines Luffa-Schwammes. Durch die luftige Struktur wird die Seife von unten nicht matschig und das Design ist auch okay. Ach, das ist gar keine Frage. Ja, warum schickst du das denn da? Seine Info. Naja, jetzt gibt's halt auch noch eine Info-Ecke in der Vrindheit.
info@vrind.de.
Aber was ist ein Luffa-Schwamm?
Ein Luffa-Schwamm?
Frage von Holgi. Was ist eigentlich ein Luffa-Schwamm?
Das ist dieser Scheiß halt, wo sich die ganzen Bakterien einnisten. Das ist halt so ein Schwamm, so ein Naturschwamm. Luffa-Gurke, kennst du? Nicht gehört?
Nee.
Weihnachtsgurke, Luffa-Gurke, Gurkenwochen heute in der Vrindheit. Ich habe mal so eine Luffa-Gurke gehabt und das ist halt so zum Waschen, zum Abrubbeln oder keine Ahnung was gedacht. Aber das ist so mega unhygienisch, weil sich da die Feuchtigkeit drin sammelt.
Ach, also nichts ist unhygienischer als eine Toilettenfußumpuschelung.
Ja, genau, weil die ganzen Urintröpfchen, Resttropfen aufsaugende Kloumpuschelung, oder?
Ja.
So ähnlich genau. Lautet die Originalformulierung.
Ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber es ist genau das ist jedenfalls gemeint. Es ist wirklich
Klofußumpuschelung.
Und eigentlich, genau, Resttropfen aufsaugende Klofußumpuschelung. das ist so ein bisschen wie, hier sag schnell, Teppich im Badezimmer, da lachen sich ja auch mal alle drüber kaputt, weil die Briten haben das ja gerne.
Ja, echt?
Ja, aber das ist halt total angenehm, ne? Aha. Wenn du barfuß morgens, alles ist irgendwie kalt und dann läufst du auf so einen weichen Teppich, das ist halt eigentlich total schön.
Klaro.
Brauchst halt nur irgendjemanden, der da jeden Tag mit einem Champoniergerät.
Ja.
So. Frage, warum knirscht denn die Klofußumpuschelung so?
Knirscht und knistert.
Genau, sie leuchtet im Dunkeln. Das ist der Phosphor. Dominik fragt an Alex. Jetzt geht's wieder rund. Ich lese schon länger dein Buch und bin auch dabei, ein eigenes zu schreiben. Und deswegen meine Frage, wie kamst du dazu, Bücher zu schreiben und wie hast du es so weit gebracht?
Ja, das ist natürlich...
Gibt doch eine Frage an mich, soll ich die...
Gleich, okay. Wenn ich das hier beantwortet habe. Also ich hatte nie die Absicht, Bücher zu schreiben, geschweige denn Romane, wie ich bereits gesagt habe. Aber ich habe schon immer sehr gerne geschrieben. Aber nie Geschichten, es waren nie Geschichten. Es war immer ging es Richtung Essay, Glosse, Reportage, sowas halt. Also ich war eine gute Bloggerin. Meine Hochphase war zwischen 2005 und 2008. Wohl, ich frage mich, ob mich irgendjemand aus dieser Zeit kennt, aber ich glaube nicht. Und dann habe ich angefangen zu twittern und über das Twittern kam es zu gewissen Kollaborationen mit anderen Twitterern, die irgendwelche Kurzgeschichten auf Veranstaltungen in Berlin veranstalteten. Und über diese kleinen Mikrohandlungen bin ich schließlich an eine Literaturagentin gekommen. Und die hat gesagt, dass sie meine Texte gelesen hätte und diese Texte erinnerten sie an Hertha Müller. Man muss wissen, ich liebe Hertha Müller und Hertha Müller ist einfach mal die geilste Literatin, die man sich vorstellen kann. Es ist einfach echte Literatur. Und deswegen war ich sehr geschmeichelt, dass ich mich angeblich wie Hertha Müller anhöre. Und wenn ich heute diese Sachen lese, will ich vor Scham sterben, weil das so ein Schrott war. Ja?
Die Sachen von Hertha Müller oder deine?
Meine,
Okay. Meine,
die angeblich klang wie Hertha Müller, finde ich absolut unerträglich und fürchterlich und alles daran ist falsch. Also mit der heutigen Perspektive betrachtet. Jedenfalls habe ich dann ziemlich schnell einen Buchvertrag bekommen und ich habe diesen Vertrag bekommen aufgrund eines Exposés, das ich zum Kotzen fand. Also ich habe dieses Exposé geschrieben, aber im Grunde war das ein einziger großer Werbetext, mit dem ich mich überhaupt nicht identifiziert habe. Und erst später habe ich erfahren, dass die mir den Vertrag gegeben haben, bevor sie überhaupt nur ein Probekapitel von dem gelesen haben, was ich zu schreiben beabsichtige. Und da kannst du mal sehen, was das für eine riesige Kränkung für mich gewesen sein muss. Also jemand, der wirklich an das Wort glaubt, an echte Literatur denkt, davon träumt, mit seinem Schreibtalent es etwas zu bringen, der kriegt dann einen Vertrag und dann heißt es so, ja, schreib mal, ne, aber wir haben es nicht gelesen, du bist austauschbar, wir könnten genauso gut einen anderen beauftragen, über dasselbe Thema zu schreiben, weil das passt halt gerade so in unser Programm, in unser Multikulti-Rassismus, der Spaß macht Programm. Und wie auch immer, ich habe beschlossen, mich davon nicht irritieren zu lassen, auch von der Vermarktung und dem Cover und dem Titel und so. Ich habe einfach mein Ding geschrieben. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich bin auch mit dem Ergebnis total zufrieden. Also
so gesehen ist das dann ja eigentlich super, dass sie nicht gesagt haben, wir wollen genau das von dir haben, sondern dass sie im Grunde gesagt haben, wir wollen einfach nur dich haben.
Wirklich, es hatte durchaus seine Vorteile. Ja, und ich kann heute auf dieses Buch blicken und sagen, ja, ich bin zufrieden mit diesem Buch. Es ist ein schönes Buch, genauso wie ich es mir gewünscht habe. Und also natürlich nicht genauso, aber vom Inhalt her hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass es so etwas wird. Also ich habe mir das gar nicht zugetraut. Ich habe überhaupt, seit ich diesen Vertrag bekommen habe, habe ich erstmal beigebracht, wie das überhaupt geht, ein Buch schreiben. Wie entwickelt man Figuren? Was ist Charakterentwicklung? Wie macht man Setting? Wie muss so eine Geschichte überhaupt aufgebaut sein, so Heldenstory-mäßig? Und ich habe mir das alles selbst beigebracht. Und das war so ein zweigleisiges Ding. Also einerseits schreiben und andererseits lernen, wie man überhaupt schreibt. Mhm. Ja, so bin ich dazu gekommen und ich erzähle das, weil es einfach immer schön ist, ein bisschen Desillusionierung zu erfahren oder ins Gespräch zu bringen, weil hier, wer hat das gefragt?
Dominik,
genau, der selber ein Buch schreiben will, der sollte sich das erstens überlegen und zweitens, also was ich sagen will ist, es ist wirklich nicht leicht. Es ist nicht so, dass jemand sagt, ich schreibe gerne, dann schreibe ich halt ein Buch. Dann schreibe ich mal 200, 300 Seiten und dann gebe ich das ab und gut ist. Also das ist wirklich Arbeit. Aha. Das ist einfach nur hart.
Glaube ich.
Und es ist krass. Ich bin wirklich, mir ist das auch immer peinlich, aber wenn Leute mich fragen, wie bist du zum Schreiben gekommen, muss ich antworten, wie die Jungfrau zum Kinde. Ich wurde geradezu überrannt von diesem Engel, der da sagte, Alexandra, du wirst ein Buch schreiben. Und ich war darauf nicht vorbereitet.
Ja, so ähnlich, weißt du, so wie Maria, so ähnlich war das ja bei mir und dem Radio. So ähnlich war das ja bei mir und dem Radio auch. Mich wird ja auch oder wurde oft gefragt, wie ich denn überhaupt Radiomoderator geworden bin. Mhm. Und ich dachte, ja, ist Zufall. Ich habe halt irgendwie, weiß ich nicht, ja, war halt Zufall. Nicht geplant hatte ich das nicht.
Genau.
Vor allen Dingen das nicht. Also das ist so.
Ja, und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich heute akademisch unterwegs. Wäre vielleicht besser für mich gewesen.
Wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich heute, weiß ich nicht. Hätte ich 2 Herzinfarkte gehabt? Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was es mir geworden wäre.
Ja, und warum ich das heute immer noch mache, es war halt immer das Schwerste, immer wieder zu sehen, wie unfähig ich bin und trotzdem weiterzumachen. Und dieses Sehen, wie unfähig man ist, trotzdem weitermachen und sich dann verbessern und dann sehen, dass man sich verbessert hat und dass man es kann. Ach, das ist einfach ein unglaublich tolles Gefühl. Mhm. Und das hat mich so lange bei der Stange gehalten. Ich weiß nicht, wie lange es noch halten wird. Ehrlich gesagt.
Dieses eine kriegst du aber noch fertig.
Ja, ja.
Okay.
Und jetzt die Frage an dich.
Genau, Dominik an mich. Ich habe auch vor, in späterer Zukunft Podcasts zu machen und wollte fragen, welche Technik und Programme du dafür nutzt. Ich spreche in ein Mikrofon Shure SM7B. Das geht in ein Audio-Interface. Das heißt, wie heißt eigentlich mein Auto? Ich muss mich gerade mal bewegen hier. Das geht in ein Audio-Interface Fireface UCX, in dem mische ich alles auch, weil da nämlich ein guter Mischer dabei ist. Von da aus nehme ich entweder auf, im Moment nehme ich auf mit Hindenburg, weil das am einfachsten zu bedienen ist. manchmal aber auch mit Audition von Adobe oder mit dem Reaper, wobei ich mit dem selbst nach dem Umbau durch Ralf Stockmann nicht wirklich zufrieden bin. Was habe ich denn dann noch hier? Der Stream wird verbreitet mit Nicecast. Punkt. Und die, achso, ja, die Leitung, die wir gelegt haben, ist im Moment, läuft die über Skype, weil Skype besser funktioniert als Mumble. So. Was ich schon ein bisschen seltsam finde, ehrlich gesagt, dass Skype bessere Ergebnisse liefert als Mumble, aber gut. Jedenfalls, wenn wir beide das miteinander machen, mit anderen, mit Tobi zum Beispiel benutze ich immer Mumble und da ist die Verbindung wesentlich besser. So. Und damit kann er jetzt überhaupt nichts anfangen, weil das nämlich, ach so, ja, der Rechner, den ich, genau, das, der Rechner, den ich benutze, um zu produzieren, ist ein iMac. Heißt der iMac? Ja, ne? Ja. Der Rechner, den ich zum Produzieren benutze, ist ein iMac. So. Das sollte man sich alles nicht kaufen, wenn man einfach nur mal podcasten will, wenn man einfach nur mal anfangen will, irgendwie was aufzunehmen. Das geht einfacher. Punkt. Frage von Markus. Wie kann es sein, es ist schon, es fängt schon an wie ein Vorwurf, ne? Wie kann es sein, dass Menschen bereit sind, immense Beiträge für Kaffee auszugeben, aber bei Fleisch oder anderen Grundnahrungsmitteln muss es so günstig wie möglich sein? Oder bilde ich mir das als Nicht-Kaffeetrinker nur ein?
Boah, keine Ahnung.
Das bildest du dir als Nicht-Kaffeetrinker nur ein. Frage von Martin. Ab wann reicht euch der Eindruck von einem Ort, den ihr mit Hilfe von Kartendiensten wie Google Maps bekommen habt, nicht mehr aus, sodass ihr euch selbst auf den Weg oder die Reise macht? Ich kann das ziemlich einfach beantworten. Nie.
Ja, eben, genau.
Nie. Also, da ist selbst die Erzählung eines Bekannten über einen Ort, also die Erzählung von jemandem, der an einem Ort war, ist für mich sinnvoller, als mir diesen Ort auf Google Maps anzugucken.
Ja, oder auf Street View.
Auch. Ja, oder ich Street View, gedacht, scheißegal.
Als Street View ganz neu war, habe ich echt gedacht, hey cool, eigentlich musst du dann nirgendwo mehr hin verreisen und kannst halt alles so reinziehen. Aber das ist...
Das ist ein ganz lustiger Zeitvertreib. Vergessen. Das ist so ein bisschen wie im Warenhauskatalog blättern oder sowas. Ja. Aber mehr ist Google Street View nicht. Und es ist ganz gut, um so Sachen zu machen, wenn du, das habe ich witzigerweise jetzt gar nicht gemacht, als ich in Athen war, aber was man damit machen kann, ist, wenn du irgendwo hinfährst, wo du noch nie warst, kannst du halt gucken, was ist eigentlich da, was ist denn das eigentlich für eine Gegend, wo mein Hotel ist? Ja, und dann kommst du dahin und dann sieht's da halt ganz anders aus. Weil die Street View Daten, die sind halt auch nicht in Echtzeit oder sowas. Und nee, eigentlich ist das ist halt eine schöne Spielerei. Mehr ist das für mich nicht. Also ich weiß, Freunde von mir haben das schon, nee, stimmt gar nicht, ich habe das auch schon mal gemacht mit meiner Ex damals. Die hat aber das war allerdings auch nur Google Maps, glaube ich. Ja, die hat über Google Maps ein Hotel auf Mallorca für uns gefunden. Hat halt auf Google Maps geguckt, wo sieht die Küste am geilsten aus. Da dann den Ortsnamen genommen und da dann nach dem Hotel gesucht. So, das könnte man tatsächlich machen.
Gar nicht so schlecht.
Dafür ist es sicher nützlich, aber nee. Sonst? Nö. Noch schön, Martin müllt uns gerade mit Fragen zu, habe ich das Gefühl. Der leitet aber auch immer brav ein. Der Martin hakt nach. Esst ihr jeden Tag einen Apfel?
Nee.
Ich auch nicht.
Aber ziemlich oft eine Banane, und zwar in Form eines Bananenshakes. Man nehme Mandelmilch, eine Banane, eine Handvoll Walnüsse, etwas Zimt und mixe alles zusammen zu einem breiigen Smoothie.
Nicht schlecht.
Das ist lecker.
Ich esse Bananen einfach so. Ich esse auch teilweise, es gibt Tage, da esse ich 3-4 Bananen. Ich finde Bananen so geil.
Das ist so krass. Ich kann das nicht. Ich muss von Bananen kotzen. Was? Also so, ja, krass. So eine, die machen mir immer Würgereiz wegen der Struktur, die sie haben.
Nee, ich, also, nee.
Also ich kann die nur in dieser pürierten Form haben.
Interessant. Jetzt kenne ich schon zwei Menschen, die mir nahestehen, die keine Bananen mögen. Das wird ja echt immer bizarrer. Nee, ich liebe Bananen. Echt toll. Bananen, ich könnte mich den ganzen Tag von Bananen ernähren.
Du
okay.
Affe.
Bananen und Kartoffeln. Kartoffeln ja, finde ich auch geil.
Kartoffeln liebe ich auch über alles.
Der Jan Niklas fragt, was glaubte die Menschheit eigentlich vor Edward Snowden, was die NSA macht?
Weltraumforschung.
Frage von David. Wie positioniert sich die Vrindheit zum Besitz von und Schlafen mit Kuscheltieren im Erwachsenenalter?
Ja, bin ich voll dabei. Ich liebe Kuscheltiere und ich hasse es, wenn man sagt, man liebt Stofftiere und so und dass man viele hat, dass man sofort mit diesen hab dich ganz doll liebtus, die sind in eine Schublade.
Du meinst die mit den bunten, also mit den lilafarbenen Renault Twingos, ja, wo die komplette Hutablage voller lustiger kleiner Wauzi-Köter liegt, meinst du?
Ja, genau. Also. Vor allem diese Wauzis, weißt du, das sind langweilige Scheiße ist das. Ich mag einfach Stofftiere, mit denen ich mich unterhalten kann, weißt du? So Stofftiere mit Persönlichkeit. Ich habe zum Beispiel hier eine Elster vor mir gerade. Eine Stoff-Elster. Mhm. Das ist ein Charakter. Und das sind so einfach so Leute, die leben mit mir zusammen, weißt du? Die wohnen hier. Das sind die Mitbewohner, die ich so habe. Und ich habe auch einen Flamingo und Affen. Viele Affen. Ich habe eigentlich einen ganzen Schrank voller Affen. Aber nur zwei sind immer sichtbar unterwegs.
Ich finde ja, ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich finde Stofftiere auch total klasse, aber ich habe gar keine. Also ich habe einen Ernie, einen Bert und einen Oscar. Also diese, aber das sind so, die sind eher so klein und die sitzen so im Wohnzimmer auf dem Sofa rum und gucken blöd. Aber was ich halt total gerne hätte, wäre so ein Steif-Teddybär. Weißt du, die sind so schön weich und
Also die finde ich
zum Beispiel,
die sind für mich kein Gegenüber. Die kann ich nicht ernst nehmen. Ich könnte mit denen mich nicht unterhalten.
Ja. Und
mit meinen Äffchen kann ich mich unterhalten, weil die so einen eigenen Charakter halt haben. Und ich rede mit ihnen und sie sprechen zurück mit ihrer eigenen Stimme. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst.
Nee, eigentlich also nicht so richtig, weil also wenn ich jemanden zum Reden brauche, rede ich immer mit mir selbst.
Ja. Also für mich ist diese Steif-Teddybär, diese ganz klassischen Teddys, die sind für mich irgendwie...
Oh, ich finde die toll, die sind so schön flauschig.
Ich weiß nicht, die haben mir nichts zu sagen. Aber mag sein, gut, dass die flauschig sind, so zum Kuscheln. Okay, aber ich habe meine Stofftiere nicht zum Kuscheln. So, deswegen schlafe ich auch nicht mit Stoff. Obwohl doch, ich schlafe jeden Abend in meinem Affen. Das fällt mir jetzt erst auf. So selbstverständlich ist es schon geworden. Ja.
Matthias schreibt, mir geht mein Job gerade tierisch auf den Sack. Nach langem Überlegen ist mir aber auch aufgefallen, ich lebe vielleicht auch einfach in der falschen Stadt. Ich bin Informatiker und würde gerne wissen, in welchem Stadtteil man relativ günstig und gut in Berlin bzw. München leben kann. Kaltmiete 450 Euro plus Düren, und das weiß Holger wahrscheinlich, wovon ich rede, kann einem nämlich, das Haar ist dramaturgisch gewollt, noch viel mehr auf den Sack gehen. Holt mich hier raus. Ja, in Düren will man ja wirklich auch nicht, das will man nicht. Ne? Also Düren ist so einer der Orte, wo ich mich immer gefragt habe, warum wohnt ihr hier? Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? In die eine Richtung ist Aachen um die Ecke, ja, dann zieh halt wenigstens nach Aachen, da ist wenigstens noch ein bisschen was los. Oder in die andere Richtung nach Köln. Ja, Düren habe ich nie verstanden. Keine Ahnung, wo man in München, ich glaube in München kann man für 450 Euro überhaupt nicht wohnen.
In München kann man überhaupt gar nicht wohnen. Also
doch.
Nein, gut und günstig kann man in München nicht leben.
Nee, gut und günstig nicht. Nee. Gut ja, aber günstig nicht.
Allenfalls in Berlin.
Ja, das geht in Berlin. Da muss man halt ein bisschen suchen und ein bisschen Abstriche machen. Aber ich glaube schon, also für 450 Euro kriegst du hier schon eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Aber die ist nicht mehr in der Innenstadt. Dann.
Ja, und von Wien hört man auch nur Gutes.
Ja.
Also, weil die irgendwie alte Gesetze haben und es dort tolle Wohnungen gibt in alten, schönen Häusern.
Aber da ist der Deal ein anderer, ne? Also eine Freundin von mir hat genau das gehabt. Die hatte dann auch irgendwie, ich weiß gar nicht, was die hatten. 4 oder 5 Zimmer, riesengroße Wohnung für weiß ich nicht, damals war noch Mark. 800 Mark oder so. Also, ist unglaublich billig. Aber das Gesetz, woher das kam, ist, dass du beliebig... Also du kannst so eine Untervermietkaskade machen. Also der Vermieter kann sich nicht gegen eine Untervermietung sperren, auch nicht, wenn der Untermieter untervermietet.
Mhm.
Das heißt so eine Mietvertragskaskade. Und dafür, dass die so billige Miete zahlen mussten, haben die aberwitzig viel Abstand bezahlt. Weißt du, also du kaufst dich praktisch in den billigen Mietvertrag ein. Und dafür ist dann die Miete billig. Und das muss man dann jeweils ausrechnen, ob sich das lohnt. Also ob man lange in der Wohnung bleibt oder nur kurz.
Mhm.
Weil das waren damals, also ich habe da Geschichten gehört von Leuten, die 20.000 Mark bezahlt haben, um in einen billigen Mietvertrag in Wien reinzukommen. Und so, also das ist zumindest dieser eine Haken. Nee, ach, Berlin ist immer noch günstig. Berlin ist furchtbar teuer geworden. Muss man echt sehen. Also wir suchen ja gerade eine Wohnung und scheitern weitgehend daran. Also es ist furchtbar teuer geworden auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber auch echt immer noch spottbillig, wenn du ein bisschen rausziehst. Also der Trick, glaube ich, ist, sich anzugucken, wo fahren die U-Bahnen lang Und dann einfach mal zu gucken, weiß ich nicht, was so ein zentraler Ort ist, an den man gerne geht. Sagen wir mal Berlin-Kreuzberg, der Viktoria-Park, da geht man gerne hin. Dann gehst du einfach an die U6, die fährt da lang und fährst einfach die U6 stadtauswärts und guckst halt, wie lange U-Bahn fahren du erträgst. Was weiß ich, 20 Minuten stadtauswärts vom Viktoria-Park, oder das ist dann, was ist denn das da, Platz der Luftbrücke ist das, 20 Minuten stadtauswärts vom Platz der Luftbrücke, kriegst du für 450 Euro auch locker mal deine 2-3-Zimmer-Wohnung. Also da, ja. Aber da will halt sonst keiner wohnen, weil da ist halt der Hund begraben. Das sind dann halt so, wie nennt man das denn, so kleinbürgerliche Stadtteile. Mhm. So. Da ist halt nichts. Ne? Also es ist halt nicht das pralle Späti-Leben und so. Aber wer darauf verzichten kann, der findet hier immer noch sehr günstig Wohnungen. Wo es schwierig wird, sind größere Wohnungen. Größere, also so, also wir hätten halt gerne sowas wie eine 5-Zimmer-Wohnung.
Ja.
Weil wir halt beide Freiberufler sind. Also 2 Freiberufler, 2 Kinder, da willst du, wird 4-Zimmer wird da eng. Das geht, aber es wird eng. Das ist kaum bezahlbar, weil wir auch in einem bestimmten Bereich Berlins bleiben wollen. Was heißt wollen, wir müssen. Und da, also ich verzweifle da langsam. Also das ist, ja. Naja, ich will nicht jammern, uns geht's ja gut. Ja, also ich habe jetzt keinen Stadtteil genannt. Der Stadtteil, an den man kommt, wenn man von Platz der Luftbrücke aus eine Viertelstunde mit der U-Bahn stadtauswärts fährt, das ist Tempelhof, Mariendorf. Ich glaube, dann kommt Marienfelde noch. Man wohnt da gut und schön, aber halt nicht in der Innenstadt.
Mhm.
So. Jonas fragt, welches falsch ausgesprochene Wort lässt euch innerlich zusammenzucken? Ich beispielsweise erschauere regelmäßig, wenn Menschen ein K verwenden, wo eigentlich ein G stehen müsste. Zum Beispiel, wenn sie gleich statt gleich sagen.
Oh ja, schlimm.
Habe ich die Geschichte von meiner Freundin Birgit schon mal erzählt?
Nee.
Birgit hat so einen Sprechfehler. Die hat diese Anlautverhärtung oder wie man das nennt. Die sagt halt statt gleich gleich.
Mhm. So,
aber nicht bei allen Sachen. Und Birgit hat eine Zeit lang immer Glaubersalz zu sich genommen.
Mhm.
Und hat es immer Glaubersalz genannt.
Glaubersalz, ja.
Und ich habe innerlich wirklich geschrien. Hab gesagt, ja. Das ist Glaubersalz! So. Aber nur innerlich. Und wir haben zusammen gewohnt in Köln, also WG. Mhm. Und irgendwann gucke ich so im Küchenschrank, steht da halt das Glaubersalz und ich nehme so die Packung raus, also so ein weißes Plastiktöpfchen war das, und lese so Glaubersalz mit C und renne ins Wohnzimmer und sage, ey Birgit, das muss ich dir erzählen. Ich habe immer gedacht, du sagst das falsch, weil, und das würde Glaubersalz heißen. Ja. Dabei heißt das ja Glaubersalz, lese ich ja hier gerade mit C. Und Birgit guckt mich an und sagt, wieso mit, das schreibt man noch mit G. Und ich gucke genauer hin, ist einfach nur dieses Häkchen, dieser Strich vom G so weggerubbelt.
Oh,
irgendwie
nee,
vom vielen Anfassen. Ja, da kam ich dann auch nicht mehr raus aus der Nummer irgendwie.
Ja.
Ach super.
Also mich macht's rasend, wenn Menschen Nasallaute nicht aussprechen können. Croissant, Feuilleton, Cousin, Beton.
Balkon.
Balkon.
Wobei Balkon sage ich absichtlich.
und was ich auch ziemlich grenzwertig finde, ist, wenn Leute Sz nicht aussprechen können und statt Szene Zähne sagen. Unschöne Zähnen spielten sich ab.
Unschöne Zähne. Sie haben aber schöne Zähne.
Ja.
Ich überlege die ganze Zeit, wo es mich reißt. Was ist denn, wo reißt es mich denn? Nee. Also ich kriege sehr oft einen Föhn, wenn, ich weiß leider nicht, wie man diese Wort, wie nennt man das Wort? Also was, aber, das, ist das eine Konjunktion? Oder
ich glaube schon.
Ich weiß nicht. Also solche Dinge werden von Moderatoren sehr gerne inflationär und völlig falsch verwendet. Da kriege ich jedes Mal zu viel.
Mhm.
Bla 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 bla, aber bla 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 bla. Obwohl da ein und hingehört hätte.
Okay, verstehe.
Das passiert total oft und ich sehe das sehr oft bei Fernsehmoderationen, interessanterweise. Keine Ahnung warum, aber was bringt mich denn regelmäßig auf die Palme? Also es gibt eins, viele Menschen sagen, davon, anstelle von davon abgesehen, sagen sie davon ab.
Aha.
Ja, nee, nicht ab. Ab wat? Abgeschnitten? Abgekürzt? Abgezwackt? Was jetzt? Mhm. Das finde ich. Ich finde diese ganze, also diese Verkürzeritis, die geht mir auf den Keks.
Ja.
Ich verstehe auch nicht, warum man in, natürlich so bei Twitter kann ich das verstehen, bei Short Messages auch, weil die sind auch begrenzt, aber sobald es keine Zeichenbegrenzung mehr gibt, verstehe ich nicht, warum man Iwi statt irgendwie schreiben sollte.
Mhm.
Das sind so Sachen, die mich stören.
Ja.
Stören ist vielleicht auch zu viel. Aber so richtig, wo ich innerlich schreie, Kann ich mich gerade nicht dran erinnern. Gibt's aber mit Sicherheit. Also würde mich wundern, wenn es ausgerechnet bei mir sowas nicht gäbe. Aljoscha fragt, es ist Januar 2015, Holgi hat gerade sein Auto verkauft. Wie lebt es sich damit? Ich habe vor ziemlich genau einem Jahr, nämlich letztes Jahr im September, mein Auto abgeschafft. Also ich habe es meinem Schrauber übergeben und habe gesagt, verkauf es. So. Für so viel, wie du für richtig hältst und mir gibst du halt, weiß ich nicht, weniger. Irgendwie. Das hat sehr, sehr lange rumgestanden bei ihm, weil es keiner haben wollte, was ich nach wie vor völlig unverständlich finde, weil das technisch ein super Fahrzeug war. Und dann war es halt weg. Und also ich habe jetzt seit einem Jahr habe ich kein eigenes Auto. Man muss dazu sagen, ich habe nicht das Autofahren aufgehört. Ich habe kein eigenes Auto mehr. Das ist die größte Befreiung, seit ich mit dem Rauchen aufgehört habe vor 11 Jahren.
Wow, tatsächlich.
Ja. Und genauso, also das ist, du hast auf einmal, also hast du mal geraucht?
Ja, klar.
Kennst du das? Du hast noch zwei Kippen in der Schachtel, der Tatort fängt an und du hast nicht genug Kleingeld, um unten am Automaten schnell neue zu holen. Kennst du das?
Ja.
Das ist eine Zumutung. Also es ist die ganze Zeit, das ist so ein komischer, unterschwelliger Stress unter dem. Oh,
ja,
fuck,
klar.
Was machen wir da? Oder irgendjemand sagt, hey, ich lade euch zum Essen ein. Oder ne, wir sind bei Holgi zum Essen eingeladen. Als Raucher ist die erste Frage, die du, oder das Erste, was du dich selber erstmal fragst, kann man da eigentlich rauchen?
Ja, exakt.
So.
Genau.
Das hast du, wenn du ein Automobil besitzt, hast du genau diese Probleme auch. Die heißen dann nur nicht, ich habe nicht genug Kleingeld oder kann man da eigentlich rauchen, sondern die heißen, ach, da finde ich wieder keinen Parkplatz.
Ja.
Hoffentlich hat mir niemand die Karre aufgebrochen.
Mhm.
Ach du Scheiße, ich muss zum TÜV.
Was
das wieder kostet. Warum blinkt dieses rote Lämpchen da vorne? Das sind lauter so kleine, ich weiß gar nicht, wie man, also es sind lauter so unterschwellige kleine Zumutungen. In der englischen Sprache gibt es dafür den Begriff a pain in the ass.
Ja.
Ich weiß gerade keine schöne deutsche Entsprechung für diesen Ausdruck. Das ist halt lauter Pains in the ass, die du da hast. Mhm. Es ist immer, irgendwas ist immer. Irgendwie verlangt der Umstand, dass du ein Automobil besitzt, eine ständige Aufmerksamkeit, selbst wenn du unaufmerksam dem Ding gegenüber bist. Das mag anders sein, wenn du ein Einfamilienhaus mit einer Garage hast. Aber wenn du in der Stadt ein Auto hast, und das habe ich jetzt alles nicht mehr. Das ist weg. Ich laufe halt durch die Gegend und sehe, wie bescheuert die Leute parken, wie rücksichtslos die unterwegs sind mit ihren Fahrzeugen und denke mir immer so, ein Glück habe ich damit nichts mehr zu tun.
Mhm.
Und die wenigen Male, die ich tatsächlich Auto fahre, macht es mir meistens dann sogar wieder ein bisschen Spaß. Und ich habe halt das Glück, dass in Berlin dieses sogenannte flexible Carsharing, was ja eigentlich nur Kurzzeit-Autovermietung ist, das ist hier so gut verbreitet, dass ich eigentlich immer ein Auto in maximal 10 Minuten Laufweite habe. Und das, wenn ich dann mal ein Auto brauche, kriege ich so eins. Und ich habe jetzt mittlerweile, also sonst hat mein Auto hat halt irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Versicherung, Steuern. Ich habe irgendwann mal ausgerechnet, es kostet mich im Monat irgendwie knapp 100 Euro nur dafür, dass es vor der Tür steht. Dieses Geld gebe ich jetzt für eine Jahreskarte aus, für den öffentlichen Personennahverkehr in Berlin.
Mhm.
Und habe da obendrauf im Monat irgendwas zwischen, ich sag mal, 10 und 50 Euro Pkw-Mobilitätskosten für eben dieses Carsharing. Und das hängt tatsächlich davon ab, wie oft ich zur Packstation fahre, ob ich irgendwie, wenn ich dann abends keine Lust habe, mit der S-Bahn zu fahren, doch ein Auto nehme. Oder jetzt also von DriveNow, die vermieten Minis. Die haben halt Cabrios, eine kleine Cabrio-Flotte. Und wenn ich dann irgendwo langlaufe auf dem Weg zur S-Bahn und da steht so ein Cabrio und es ist schönes Wetter, miete ich mir halt dieses Cabrio für eine Viertelstunde, um irgendwo hinzufahren und fahre dann halt offen. Und das ist dann aber auch so, ja, im Grunde Luxus. Und das funktioniert total gut. Ich hoffe, dass ich nie wieder in die Verlegenheit komme, einen Pkw haben zu müssen, sondern höchstens einen haben zu wollen. Und selbst dann wird das entweder was Cooles, also so Cabrio oder so, weißt du? Es wird dann ein Luxusgegenstand. Also ich würde das dann auch wirklich unter Luxusgegenstand rubrizieren und nicht mehr unter Gebrauchsgegenstand für den Alltag. Also entweder was Cooles, so ein Cabrio oder ein Camper, damit ich mit der Familie irgendwie auch mal rausfahren kann damit.
Ja.
Also ja, es lebt sich super damit. Und ich kann das nur jedem empfehlen, sich wirklich intensiv zu fragen, brauche ich mein Auto eigentlich wirklich? Weil ich bin fest davon überzeugt, dass die Antwort in den meisten Fällen Nein lautet. Mhm. Außer du wohnst auf dem Dorf und hast keine andere Möglichkeit. Ja. Ne. Und selbst da ist es sogar möglich, dass du eine andere Möglichkeit hast. Weil die 3 Kilometer zum Bahnhof, um dann in die Stadt zu pendeln mit dem Zug, die kannst du mit dem Fahrrad fahren.
Ja.
Ja, aber im Winter, nee, alles gar nicht so schlimm. Ziehst dich halt wärmer an. Tut auch nicht weh. Und wer eine gute oder halbwegs gute S- und U-Bahn-Verbindung hat, der braucht keins. Also klar, ich habe jetzt nach der Sendung, wenn ich freitags meinen Blue Moon mache, bei Fritz draußen in Potsdam und mit dem Auto nach Hause fahren würde und vor der Tür einen Parkplatz bekäme, wäre ich, also 0 Uhr ist die Sendung zu Ende, ich wäre so ungefähr um 0 Uhr 35, 0 Uhr 40 in meiner Wohnung. Mit der S-Bahn bin ich um 1.20 Uhr in meiner Wohnung. Das ist schon echt viel Zeit, vor allen Dingen, wenn du einfach nur noch nach Hause willst. Aber dafür mir den Stress geben, den ich vorher hatte, würde ich nicht mehr einsehen. Nee.
Ja.
Ja.
Ja, richtig so. Glückwunsch.
Danke. Und ich hätte übrigens auch nicht so eine teure Jahreskarte, wenn der RBB in Potsdam nicht dummerweise in Zone C liegen würde. Ansonsten wäre es nochmal wesentlich billiger. Frage von Alex. Kontext. Der Bruder meiner Freundin ist politisch deutlich rechtsorientiert. Er distanziert sich von Nazis, ist deswegen aus seiner Burschenschaft ausgetreten, sympathisiert aber offen mit Pegida und AfD, meint er wahrscheinlich, und hat natürlich nichts gegen Ausländer. Er ist recht intelligent und gehört zur oberen Mittelschicht. Mit Ende 20 sollte er es auch nicht mehr nötig haben, sich gegen sein linksalternatives Elternhaus abzugrenzen. Frage: Wie kann ich damit sinnvoll umgehen? Die letzten Jahre habe ich es ignoriert und bin Diskussionen aus dem Weg gegangen.
Boah, ich weiß nicht. Ich kann nur an jemanden denken, den ich vor ein paar Jahren kennengelernt habe, weil es die Vormieterin der Wohnung war, in die ich eingezogen war. Und das war eine Psychologiestudentin nach ihrem Abschluss aus einem gutbürgerlichen Hause. Und ich habe erst gesehen, dass sie auf StudiVZ in lauter so Gruppen drin ist, die heißen Political Correctness, nein, danke, ja. Und so. Und dann haben wir auch mal uns unterhalten und da hat sie halt gesagt, dass ihr Psychologieprofessor eine linke Bazille sei, denn er würde so tun, als wenn die geringere Intelligenz von Schwarzen ein soziales Problem wäre oder so. Weißt du, es gab doch früher mal so voll die rassistischen Studien, die irgendwie belegt haben wollen, dass die schwarze Bevölkerung einen geringeren IQ hat.
Naja, das Wort Neger steckt ja da drin. Ja, also das genau, Wort Neger genau. Subsumiert ja eigentlich all diese pseudowissenschaftlichen Vorurteile. Schwarzen sind halt dümmer.
Und dieser Professor hat das mal aufgedröselt in einer Vorlesung und gezeigt, wie dieses Ergebnis zustande kommt, ja. Daraufhin hat sie ihn eine linke Bazille genannt. Ja. So, und die finden das unmöglich, dass diese Forschungsergebnisse einfach unter den Teppich gekehrt werden, weil sie nicht in die linke Ideologie passen. Und ehrlich gesagt, mir war schlecht davon, was sie erzählt hat. Die hat mich krank gemacht. Mhm. Und ich konnte einfach nichts mehr mit ihr zu tun haben, obwohl sie ständig zu Besuch kommen wollte und so. Ich musste diesen Kontakt abbrechen, weil ich das einfach eklig fand.
Ja.
Also ich persönlich habe keine Nerven, mit sowas umzugehen. Und ich würde auch, ich sehe da ehrlich gesagt auch jetzt nicht so die Chance, daran was zu ändern.
Das ist halt das Problem, ne? Also ich will mit solchen Leuten auch nichts zu tun haben. Also es ist das, ne? Auch wenn es der Bruder meiner Freundin wäre, würde ich ihm halt aus dem Weg gehen.
Ja.
Und eventuell, also ne, wo besteht die Gefahr, dass man ihm über den Weg läuft? Familien feiern zweimal im Jahr, Geburtstag, Weihnachten. Damit
das kann man machen,
hin.
Ja.
Krieg ich hin, im Zweifelsfall schüttel ich dann halt mit dem Kopf oder wenn es zu viel wird, hau ich ihm ein paar aufs Maul. Meistens verbal, wahrscheinlich immer, weil ich viel zu feige bin, mich zu prügeln. Man kann ja Gegenpositionen einnehmen. Das ist ja so schwer nicht. Also, weil man weiß ja vorher schon, was diese Leute sagen werden. Das ist ja das Schöne an Rechtsradikalen. Die reden ja nichts Neues. Da kommen ja keine neuen Gedanken oder neue Gedankengänge dazu, sondern im Wesentlichen erzählen die seit 50 Jahren ein und dasselbe. Dem kann man sich entgegenstellen und das macht man am besten. Da werde ich auch nicht müde, das zu sagen. Entweder, indem man sich über sie lustig macht. Da wo es auch gut geht, sich über sie lustig macht, damit alle anderen drumherum merken, wie lächerlich diese Position eigentlich ist. Mhm. Oder aber indem man dekonstruiert, auf welche Weise sie ihre Pseudo-Argumente verbreiten.
Ja.
Das sind die beiden Möglichkeiten, damit umzugehen. Inhaltlich würde ich dagegen gar nicht versuchen anzustänkern, weil das ist denen egal. Sonst, wenn man sie inhaltlich, also wenn man sie mit Fakten überzeugen könnte, dann wären sie längst überzeugt. Ja, weil die Fakten sind überall. Also, und man muss nicht irgendwie tief graben oder langatmige Studien lesen, die in fremder Sprache verfasst sind, um zu wissen, dass Einwanderer überdurchschnittlich öfter Abitur haben als Einheimische. So,
ja.
Das ist bekannt, das kannst du in jeder beliebigen Zeitung nachlesen. Außer vielleicht in Rechtsradikalen, die das dann irgendwie noch so gedreht kriegen, da irgendwie einen Nachteil draus zu ziehen. So, also wenn Fakten diese Leute überzeugen würden, dann wären diese Leute längst überzeugt, da muss ich nicht noch mit Fakten kommen. Ich kann halt höchstens gucken, wer sitzt drumrum. Sind da Orientierungslose oder Orientierungssuchende, kann ich die vielleicht davor bewahren, diesem rechten Spinner auf den Leim zu gehen. Das ist im Grunde genau derselbe Umgang wie mit allen anderen Verschwörungstheoretikern oder Pseudomedizinern, Pseudowissenschaftlern oder sonst was. Die Orientierungslosen kannst du noch davor bewahren, die kannst du imprägnieren, diesen Rattenfängern auf den Leim zu gehen. Und das machst du halt, indem du ihnen erklärst, wie man Aussagen überprüft. Wie kommst du eigentlich zu der Idee? Ja, der Neger ist ja dümmer als der Weiße. Wie kommst du zu dieser Annahme?
Ja, aber weißt du, was mich so stutzig macht? Ja. Dass gerade eine Person, die Wissenschaftstheorie bis zum Erbrechen gemacht hat im Psychologiestudium, die das alles kennt, statistischen Fallen kennt, dass ausgerechnet die
kennt diese Fallen halt
immun
nicht.
Ist gegen.
Naja, das ist auch die bildet sich halt ein, die zu kennen. Das ist, wenn du von da aus auf die Pseudomedizin gehst, ne, Heilpraktiker und sowas, wie in Deutschland ja was ein Riesenproblem ist bei uns und Homöopathen und sowas. Wenn du dir das anguckst, du hast sehr sehr viele Anhänger dieser. Was ist denn das eigentlich? Quatsch. Du hast sehr, sehr viele Anhänger dieses Quatsches, die Akademiker sind und die sich einbilden. Ich habe solche Leute in meinen Sendungen am Telefon gehabt, die gesagt haben, ich habe studiert, ich bin Akademikerin, ich weiß, wie man Sinn von Unsinn unterscheidet.
Ja.
So, die bilden sich halt ein, dass sie alleine der Umstand, dass sie Akademiker sind, dazu führt, dass alles, was sie denken, das richtig ist, auch richtig ist.
Ja.
Das kann man denen auch aushebeln. Das ist nur ein bisschen mühsam. Alex fragte ja nach dem Umgang mit dem Bruder. Ich würde den ignorieren. Also ich würde ihm einfach aus dem Weg gehen.
Ja.
Und wenn jemand fragt, warum gehst du ihm aus dem Weg, würde ich ganz einfach sagen, weil ich mit solchen Leuten nichts zu tun haben will. So, das ist das, was ich tun würde. Was anderes nicht. Also diskutieren, nee. Und vor allen Dingen, wenn er damit anfängt. Also das Interessante ist ja, also wenn Alex das so genau weiß, wie dieser Typ drauf ist, dann scheint es ja so zu sein, dass der Typ immer wieder davon anfängt, also letztendlich in die Kategorie Hetzer gehört.
Mhm. Ja,
weil warum sollte man drüber reden, wenn es nicht gerade Thema, also ne, vermutlich kommt er dann immer mit dem Thema. Und das kann man beim dritten Mal dann auch mal ansprechen. Und sagen, weißt du, jedes Mal, wenn wir hier sitzen, kommst du mit demselben ausländerfeindlichen Scheiß. Was ist eigentlich dein Problem?
Mhm.
Und das wäre dann der nächste Punkt. Ich habe nämlich, es gibt gerade so auch so eine Diskussion unter anderem angetreten oder weitergetreten von Fefe, den ja angeblich niemand liest. Ich lese Fefe sehr oft und sehr gerne, weil ich bei Fefe immer mal wieder denken lerne auf die ein oder andere Weise, weil der nämlich auch oft falsch liegt und ich mir dann überlegen muss, warum eigentlich und wo eigentlich. Fefe vertritt gerade mit vielen anderen auch übrigens die These, diese ganzen Nazi-Spacken nicht auszugrenzen, dass das der größte Fehler ist, den wir machen können, weil das, ne, genauso wie es der größte Fehler ist, den wir machen können, irgendwelche Nazis bei ihrem Chef zu verpfeifen, damit die ihren Job verlieren.
Ja.
Weil davon werden die garantiert weniger Nazis, sondern ganz im Gegenteil.
Mhm.
So, jetzt ist die Frage, habe ich mir gestellt, was mache ich denn eigentlich, wenn ich sie nicht ausgrenzen will? Also klar, ich kann ihnen aufs Maul hauen, weil das ist die einzige Sprache, die diese Spinner noch verstehen. Ja, das ist die eine Möglichkeit. Ich kann sie auslachen. Ja, das wird aber nicht unbedingt funktionieren, weil dadurch werden die nicht weniger Nazis.
Mhm.
Ich kann mich inhaltlich nicht mit ihnen auseinandersetzen, weil die sind für Fakten sind die unempfänglich. Ja, die hören nur, was ihre eigenen Überzeugungen bestätigt und das sind nur Parolen, aber sonst nichts. Was mir dann noch aufgefallen ist oder eingefallen ist, ist die Frage, also wenn ich versuche, mir die Frage zu beantworten, warum sind die eigentlich so? Warum sind die Sachsen so? Ja, komme ich relativ schnell dahin, dass ich sage, die sind dumm. So, und aus dieser Dummheit, aus der Unkenntnis oder dem Unvermögen, aus Beobachtungen folgerichtige Schlüsse zu ziehen, erwächst was? Angst.
Ja.
Und darum sind die so. Und darum gehen die auf die Straße und darum zünden die Asylbewerberheime an. Mhm. So, wenn jetzt jemand kommt und sagt, die Ausländer nehmen uns die Ausländer, was auch immer die da reden, würde ich, glaube ich, und das muss ich halt mal ausprobieren, wenn ich in diese Situation komme, würde ich, glaube ich, versuchen, mir von dem Nazi oder was auch immer da ist, die Frage beantworten zu lassen, wovor hast du eigentlich Angst? Mhm. Und das ist eine Frage, die beantwortet selbst jemand, der sich seiner Ängste bewusst ist, nicht innerhalb von 10 Minuten.
Ja.
Und das ist halt auch was, glaube ich, womit man diese Leute mehr oder weniger gut trollen kann, weil wir kennen das, ne? Diskurshoheit, also Nazis versuchen die Diskurshoheit an sich zu reißen, indem sie ein und dieselbe Behauptung, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, auf 10 verschiedene Arten und Weisen formulieren, damit die Aufgeklärten irgendwann diskussionsmüde werden, weil du natürlich als aufgeklärter Mensch versuchst, jedes dieser 10 Pseudo-Argumente mit einem echten Argument auszuhebeln und dann irgendwann sagt er aber immer noch, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Und dann sagst du irgendwann, weißt du was, leck mir im Arsch. Ja, das hat doch keinen Zweck mit dir. Das verbucht er dann unter Gewinn, er hat die Diskussion gewonnen, also ist die Wahrheit, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. So ist die Strategie bei denen. Wenn du jetzt hingehst, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, sagst, Alter, du redest Scheiß, wovor hast du denn eigentlich wirklich Angst? Na, dass sie uns die Arbeitsplätze weg, nein. Wovor hast du wirklich Angst? Wie kommt, das ist Unsinn, was du redest. Wovor hast du Angst, die dich solchen Unsinn reden lässt?
Ja.
Die kommen hier alle rein und nehmen uns die Arbeitsplätze. Nee. Tun sie nicht, nachweislich nicht. Wovor hast du Angst? Und damit hast du ihn dann so eng an den Eiern, ja, mhm. Und darfst ihn da auch nie wieder rauslassen. Du darfst ihm natürlich jetzt nicht dann auf seine Nebenkriegsschauplätze folgen, ne? Ja, und außerdem klauen die. Nee. Du hast eben gesagt, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Das ist noch nicht geklärt. Wovor hast du Angst? Warum hast du Angst davor, dir könnte jemand einen Arbeitsplatz wegnehmen, der deine Sprache nicht spricht? Wovor hast du wirklich Angst? Und ich glaube, darauf kann man sie festnageln. Und damit glaube ich, hoffe ich, ja. Damit hoffe ich, kriegt man diese Leute dazu, ein bisschen nachzudenken. Und ich glaube, wenn man sie dazu gekriegt hat, auch nur ein bisschen nachzudenken außerhalb ihrer eigenen Kategorien, dann sind sie nicht mehr verloren. Punkt. Bist du überhaupt noch dran?
Ja,
ich hätte dich jetzt getötet damit.
Nein.
So, Entschuldigung, es war wieder ein fürchterlich langer Monolog, aber immer wenn man mir mit sowas kommt, ja, ich sollte auch vielleicht einfach auch mal nicht auch schon nachdenken, wenn ich nicht ein Mikrofon vor mir habe, dann würde es, obwohl vielleicht ist ja mein Geschäftsmodell öffentlich nachzudenken, ne?
Ja, ist es.
Arschloch.
Nein, das war mein bestes.
Der Martin weiß nicht, willst du mit mir gehen? Fragt man das als Erwachsener noch?
Nee. Macht man nicht mehr.
Macht man wohl.
Hast du das gemacht?
Ja.
Echt? Mhm. Das ist sehr süß.
Ne?
Sehr süß und liebenswürdig von dir.
Der andere Martin fragt, wem schüttelt man, wenn beide... Nochmal. Martin fragt, wem schüttelt man, wenn man beide gleichzeitig trifft, zuerst die Hand? Dem Chef, männlich, oder der normalen Angestellten, weiblich?
Keine Ahnung und es interessiert mich
nicht. Ich der Frau. Der Chef ist mir egal.
Ja.
Der soll erstmal beweisen, dass er es verdient hat, der Chef zu sein und darum mehr Respekt von mir zu verdienen, als es normale höfliche Umgangsformen erfordern. Außer, und das hast du häufig, wenn dann der Chef kommt mit der Assistentin, dass die sich nicht traut, dir zuerst die Hand zu geben. Wo ich dann jedes Mal denke, so Mann ey, ist nur dein Chef, was hast du denn? Paul fragt, was würde aus Social Networks werden, wenn uns eine kostengünstige und flächendeckende Möglichkeit der instantanen, ne, dafür gibt es deutsche Wörter, jetzt weiß ich, wo mir jedes Mal das Messer in der Hose aufgeht.
Ja.
Wenn Leute englische Begriffe benutzen, obwohl es dafür deutsche Begriffe gibt, da frage ich mich, was soll der Scheiß?
Ja.
So. Wenn es eine flächendeckende Möglichkeit der instantanen Teleportation zur Verfügung stünde, würde sie aussterben oder zumindest an den Rand des Internets gedrängt werden?
Ich verstehe die Frage nicht.
Wenn du dich unmittelbar zu jedem beliebigen Menschen teleportieren könntest, um mit dem zu reden.
Das heißt, du müsstest quasi nicht mehr mit ihm chatten oder twittern oder was auch immer.
Ja.
Ich glaube nicht, dass es aussterben würde, weil das ist genau das Gute, das ist genau die Qualität von dieser Internetkommunikation, dass man nicht persönlich voreinander steht.
Ich glaube auch sogar eher, dass die Teleportation aussterben würde, weil ich bin ja gerade, ich habe ja ein großes, es ist halt wie, teleportieren ist wie telefonieren, es ist ein Übergriff. Fump, ja. Taucht neben dir Holgi auf und sagt, hier Alex, übrigens. Abgesehen davon, dass du permanent...
Ohne Scheiß, ich würde so viele Blocker einrichten. Sämtliche
Stell dir das bitte mal
Blocker vor. Software.
Ach, da fällt mir ein, ich wollte Alexandra ja noch was sagen. Fung, stehe ich neben dir. Übrigens, hast du... nee, lass mal.
Wie so ein Genie bei genau. Aladdin.
Nee, das ist, nee, das will man nicht. Ich bin ja gerade daran, ich finde Chatten, Kurznachrichten hin und her schreiben, finde ich ja gerade deswegen so interessant, weil ich nicht gezwungen bin, unmittelbar zu antworten, selbst wenn ich es gerade gelesen habe. Mhm. Und ja, nee, das würde bleiben.
Ja, sehe ich auch so.
Jetzt fliegt der Schwindel auf. Ole hat eine Frage. Ja. Die lautet, wie bereitet ihr euch auf eine Sendung vor? Mental, inhaltlich, körperlich etc.
Ich nehme Traubenzucker zu mir, ich meditiere eine Stunde lang. Nein, Quatsch. Aber manchmal mache ich das. Manchmal mache ich das wirklich. Manchmal bin ich einfach sehr angespannt und dann...
Wir hatten, das war sehr geil. Wir waren eine Woche in Athen und haben 4 Tage, also Montag bis Donnerstag, die Nachmittagssendung für Radio 1 aus Athen produziert. Und hatten da dann halt auch immer so Gäste, unter anderem so Mythen über Griechenland aufklären, ne? So, ja, die Griechen sind alle zu faul und sowas. Und ich weiß gar nicht, wer war denn das? Ich glaube, wer war denn das? War das dieser Start-up-Typ? Nee, warte mal. Nee, so ein Gewerkschafter. Gewerkschafter war das. Und auch so, ja, wie sieht denn so ihr typischer Arbeitstag aus? Und er so, naja, ich schlaf erst mal bis 11 und dann gehe ich an den Strand. Das war total klasse. Ja, Entschuldigung, fiel mir gerade nur so ein. Stimmt natürlich nicht. Also der steht dann irgendwie um 6 auf und geht arbeiten. Ja. Aber ja. Ich bereite mich auf so eine Sendung vor, indem ich lebe. Und ich merke, dass je weniger ich lebe, also je weniger ich unterwegs bin, um Eindrücke zu sehen, um Eindrücke zu haben, und sei es nur eine S-Bahn-Fahrt, je weniger ich unterwegs bin, desto schwächer ist das falsche Wort, desto geringer wird mein Potenzial, was zu erzählen zu haben. Mhm. Und ja, meine Vorbereitung auf meine Sendung ist eigentlich der Rest meines Lebens. Und vermutlich ist das auch einfach, weil ich seit fast 20 Jahren Radio mache und habe ich das so verinnerlicht auch. Also ich sehe halt auch ständig Themen. So, und ich sehe, ja, im Grunde ist jede Situation, in der ich bin, gleichzeitig auch eine Recherche.
Ja, also ich habe dich ja letztens echt voll schätzen gelernt.
Was?
Beziehungsweise deine Gabe. Mir ist klar geworden, was für eine große Gabe du eigentlich hast.
Eine Schafgabe.
Schafsgarbe. Und zwar, also ich plane so ein Podcast-Projekt. Ich möchte nicht zu viel darüber erzählen, weil das kommt eh erst in ein paar Monaten. Aber ich habe für dieses Projekt schon mal ein Interview gemacht, beziehungsweise ein Gespräch angeleiert. Und es war das erste Mal, dass ich der Host von etwas war. Ja, dass ich also nicht in der, ja, stellt mir eine Frage, ich beantworte sie irgendwie, Situation war, sondern selber zuhören musste und ein Gespräch führen musste. Und ich bin dabei, also beim ersten Versuch, so grandios gescheitert, weil ich mir auch nur im Ansatz nicht vorstellen konnte oder mir kein Bild davon gemacht habe, dass das eine Kunst ist.
Hast du gedacht, setz ich mich mal hin, laber ich ein bisschen?
Ja, ohne Scheiß. Aha. Weil du das immer so machst.
Ja, so mache ich das.
Bei dir wirkt das immer so lässig, weißt du, so ohne jede Anstrengung. Du redest einfach mit jemandem, du triffst dich mit jemandem, machst ein Interview mit dem, ohne dass du dich irgendwie stundenlang darauf vorbereitet hättest, sondern einfach durch Zuhören. Du bringst den durch gezieltes Zuhören zum Reden.
Ja.
So, ja. Und es hat halt immer etwas sehr Leichtes und Unverkrampftes und das kann einfach mal nicht jeder. Das ist mir klar geworden, dass du dafür ein riesengroßes Talent hast. Beziehungsweise auch die Übung, muss man ja auch sagen,
ja,
dass du
ja,
das ja auch viele Jahre schon so machst, ja. Aber das war eine Sache, da habe ich wirklich gemerkt, dass ich das nicht kann, beziehungsweise noch nicht kann und dass ich das echt lernen muss. Ich weiß zum Beispiel nie, wo ich einhaken sollte, wo ich denn mal nachfragen sollte. Ich weiß nicht, wie ich die Fragen auf eine Weise formuliere, die für den anderen auch gut ist, wo er Bock hat, was zu sagen.
Ja, das
ich kenne
ja,
den
das
Unterschied zwischen offenen und geschlossenen Fragen nicht. Also klar kenne ich den Unterschied, aber dann nicht in der Praxis. In der Praxis kommen mir diese Sachen dann nicht in den Sinn.
Das ist ja Handwerk. Eine offene oder eine geschlossene Frage, also eine geschlossene Frage nicht zu stellen, ist ja Handwerk. Das ist ja nicht, das kann man ja lernen und das ist halt Übung, Übung, Übung.
Ja.
Du sagtest eben, du wüsstest nicht, wo du nachhaken oder wie du nachhaken solltest. Na, wie wär's einfach an den Stellen, wo du noch eine Frage hast?
Ja, da musst du aber erstmal wissen, was dich interessiert. Was ist denn, wenn es dich nicht interessiert?
Dann machst du die falsche Sendung. Dann interviewst du den falschen Menschen. Also wenn du keine Fragen hast, ja, dann ist entweder interessiert's dich dann nicht und dann kannst du die Sendung abbrechen. Ich mache nur Sendungen, also ich rede nur mit Leuten, die mich interessieren. Wenn ich mit jemandem rede, der mich nicht interessiert oder über ein Thema rede, das mich nicht interessiert, dann wird das ein Hörfunkinterview von 4,5 Minuten. Mhm. Ja, und dann ist das auch richtig viel Arbeit. Also dann recherchiere ich auch vorher viel, dann gucke ich, dann überlege ich mir, was könnte er antworten, was könnte er nicht antworten, was frage ich, wenn er diese Antwort gibt, was frage ich, wenn er jene Antwort gibt. Dann entsteht so eine Mindmap richtig. Ne? Wenn ich ein kurzes, knackiges Interview für einen Hörfunk mache, entsteht eine Mindmap vorher. Und das alles andere ist halt, mich interessiert das halt. Ja, wenn ich mit Arndt Erbel spreche, diesem Bäcker, der Typ, der fasziniert mich. So, also rede ich mit dem. Wenn ich mit dir rede, dann interessiert mich das. Ja? Aus welchen Gründen aber auch immer, als wir dann damals über das Buch geredet haben. Ich glaube, dass es wichtig ist, das ernst zu meinen.
Mhm.
Mit jemandem zu reden.
Ja, ja, ja. Und mir ist gerade auch eingefallen, das ist oft nicht so der Mangel an Interesse, weil ein Grundinteresse ist bei mir immer da. Ich glaube, ich habe zu viele Fragen. Weißt
das
du, ich könnte diese Person eigentlich alles fragen.
Ja, dann mach das doch.
Ja, mir fallen so 100 verschiedene Fragen ein. Aber welche ist denn zielführend?
Moritz von Uslar hat damit jahrelang sein Geld verdient. 100 Fragen an. Stellst halt 100
ich kann
Fragen.
Es nicht. Ich kann es nicht, weil ich auch den Anspruch habe, dass ein Gespräch auch irgendwo hinführt. Ja, dass ganz klar ist, was ich davon will von diesem Gespräch.
Vielleicht ist der Podcast das falsche Medium für das, was du eigentlich vorhast. Vielleicht ist das Interview die falsche Form für das, was du eigentlich machen willst.
Ja,
oder anders formuliert, vielleicht ist das veröffentlichte Audio-Interview die falsche Form für das, was du eigentlich machen möchtest. Vielleicht möchtest du Feature produzieren. Also vielleicht möchtest du, ne, so ganz klassisches Handwerk, ne, ein Radio-Feature produzieren. Mhm. Vielleicht möchtest du hingehen und nicht sagen, okay, ich mache jetzt so eine Open-End-Geschichte, mal gucken, ob es 30 Minuten oder 30 Stunden lang wird. Ich frage jetzt so lange, bis ich keine Fragen mehr habe. Und ganz am Ende frage ich, dann haben wir irgendwas vergessen. Vielleicht ist es das nicht, was du haben willst, sondern vielleicht willst du tatsächlich dir, keine Ahnung, ich habe tatsächlich keine Ahnung, was du vorhast. Ich habe mir nur aufgeschrieben, dass ich das nach der Sendung noch fragen muss. Angenommen, du würdest in trockenen Büchern, wir nehmen in trockenen Büchern deinen Podcast, in dem du selbst referierst. Angenommen, du würdest daraus eine, was ich total cool fände, eine Interviewreihe mit den Autoren dieser Bücher machen. Dann wäre möglicherweise der Podcast, in dem du einfach mit ihm da sitzt, also der Laber-Podcast, wäre dann vielleicht gar nicht die richtige Form, in der das aufzubereiten wäre, sondern wahrscheinlich wäre dann die viel richtigere Form, so ein Alexander Kluge Herangehensweise zu machen. Du hast das Buch gelesen, du hast zu diesem Buch was zu sagen, du hast zu diesem Buch bestimmte Gedanken, an bestimmten Stellen denkst du Gedanken schon weiter, als sie im Buch gedacht sind, und an bestimmten Stellen hast du Fragen. Und das schreibst du auf und dann machst du im Grunde, kennst du Alexander Kluge? Schaff dir den mal drauf, gibt's auf YouTube genug Zeug von. Der macht Interviews, teilweise auch mit Helge Schneider in unterschiedlichen Kostümen. Der macht Interviews mit echten Menschen, aber auch mit fiktiven Menschen. Er hat auch schon Attila den Hunnen interviewt, indem er sich unglaublich viel drauf schafft und dann im Grunde nur sein Wissen an der anderen Person abgleicht. So, und das dann als Fernsehinterview veröffentlichen. Die sind mit Sicherheit auch geschnitten. Also wenn du in trockenen Büchern zum Beispiel mit den Autoren sprechen wollen würdest, wäre es viel sinnvoller, nicht hinzugehen und ich würde das dann so machen, würde sagen, oh, Bourdieu hat was über Abgrenzung geschrieben. Mit dem rede ich mal. Ja, dann würde ich zu Bourdieu fahren und würde mir denken, so, was ist denn das alles? Also ich würde halt da anfangen zu fragen, wo du längst aufgehört hast zu denken.
Ja.
Also da fange ich, also ich fange halt erst an. Also das, was du alles schon weißt, weiß ich ja gar nicht in dem Moment, wo ich mit Bourdieu spreche. Was du machen müsstest, du würdest zu Bourdieu fahren und sagen, so, und jetzt pass mal auf. Wie sieht's denn eigentlich aus, wenn die Abgrenzung nach unten, die du da gerade beschreibst, seitwärts passiert? Oder sowas. Das, ja, vielleicht hast du die falsche Form gewählt. Darum sagte ich gerade, Moritz von Uslar, 100 Fragen. Der hat 100 Fragen an irgendwelche prominenten Leute gestellt. Ich glaube, im Zeitmagazin waren die dann veröffentlicht. Ich habe ein Buch davon. Dann denk dir halt 100 Fragen aus, die du an diese Person hast.
Ja.
Oder nee, also 30 ist, oder so. Und dann frag die stoisch ab. Ja? Dann fragst du die stoisch ab. Und wenn du innerhalb, so geht Freestyle, du hast deine 30 Fragen, stellst deine erste, da wird eine Antwort gegeben. Wenn du innerhalb dieser Antwort noch eine Frage hast, fragst du die, bis praktisch auf dieser Linie genug gefragt ist, bis du da keine Frage mehr hast. Und dann gehst du einfach zu Frage 2 und fragst da weiter.
Ja, also mein Format ist kein Interviewformat, sondern es ist wieder, ich rede, aber hin und wieder kommt noch ein Gespräch mit jemand anderem dazwischen.
Ja.
Einfach um das Thema zu vertiefen. Weißt du? Also ja. Das ist jetzt nicht.
Ja, wir machen das mal, wenn niemand zuhört. Wenn niemand zuhört, erzählst du mir das mal und dann werfe ich mal ein paar Vorschläge in die Runde, was vielleicht helfen würde.
Mhm.
Keine Ahnung, wie wir da jetzt hinkamen. Hier ist die nächste Frage. So wie, ja. Jonathan fragt. Angenommen, die Feuerwehr, also in einer alten Vrindheit gab es nur die Frage, ob ihr bei einem Wohnungsbrand eher den Wein oder den Käse retten würdet. Kann ich mich noch nicht mehr daran erinnern. Nun eine leicht abgewandelte Frage. Angenommen, die Feuerwehr würde nicht mit Wasser, sondern wahlweise mit haufenweise Käse oder großen Mengen Wein löschen. Wofür würdet ihr euch entscheiden? Der Wein ist natürlich wasserähnlicher und somit vielleicht besser geeignet, aber beim Käse hättet ihr am Ende eine lecker überbackene Einrichtung.
Super.
Womit sollte die Feuerwehr den Wohnungsbrand? Ja, mit Wein, davon gibt's genug. Obwohl, schlechten Käse gibt's auch. Scheibletten. Mit einer Scheiblettendecke. Eine Scheiblettenfeuerlöschdecke. Wieso eine Scheiblettenfeuerlöschdecke? Das ist dual use. Das ist. Nicht? Na gut, dann nicht. Frage von, oh weia, ist das eine lange Frage. Frage von Adi. Kurz, könntet ihr eure Meinung zu Technokratie kundtun bzw. diskutieren? Fragezeichen. Warum? Weil in einer Windfreundin hat Holger mal was gesagt wie, dann hätten wir eine Technokratie und das ist auch scheiße, habe ich irgendwann mal gesagt.
Technokratie, ja, Technokratie ist auch scheiße.
Ja, habe ich gesagt, warum man nicht von Nerds regiert werden will.
Ja, ja. Überhaupt alles, wo es um Rationalisierung von allem geht, ist scheiße.
Ja. Alles, worum es um alle.
Nationalsozialismus war ein hochrationales System und hat, ja, genau. Ja,
alles, wo es um alle Rationalisierung von allem geht.
Mhm.
Das ist, ja, glaube ich, wichtig. Ja, das ist immer scheiße. Es führt immer zur Diktatur. Ja,
genau.
Das ist halt, ja. Weil, den Satz sage ich ja auch sehr gerne, weil es hin und wieder nötig ist, Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Und das kann eine Technokratie nicht.
Ja.
Frage von Andreas. Wenn ihr abends ausgeht, wie viele neue Leute lernt ihr da im Schnitt kennen?
Ich könnte so ablachen über diese Frage, ne? Die ist so von einem jungen Menschen gestellt worden. Abends weggehen, weißt du, wie lange ich das schon nicht mehr gemacht habe? Das ist ein anderes Leben. Das ist, also vor allem nicht nur abends weggehen,
warte, sondern kurz, neue Leute kennen. Warte kurz, kurz. Wenn ihr abends ausgeht, wie viele neue Leute lernt ihr da im Schnitt kennen? Sehr schön. Sehr, ja, stimmt. Kann nur von einem jungen Menschen gestellt werden, diese Frage. Ja.
Ich meine, ich kann mich an diese Zeit erinnern. Ich weiß, wie das immer ablief. Ich war immer besoffen, bin vor den Club gegangen. Vor dem Club standen immer irgendwelche Opfer und die habe ich dann angelabert. Und die haben mich mit einer Mischung aus Amüsement und Verachtung angehört. Und Und bei denen habe ich mir dann Kippen geschnorrt.
Ja, die Frage ist halt auch, was bedeutet neue Leute kennenlernen? Ne? Überführe ich die dann irgendwie in mein Adressbuch? Treffe ich die danach noch öfter oder sonst was? Ja. Weil wenn ich irgendwohin ausgehe, ich spreche ständig mit Fremden. Also ich habe da überhaupt, ich habe wenig Berührungsängste. Gerade in so einer Kneipensituation oder auf einer Party oder sowas, habe ich überhaupt kein Problem. Also ich dann so gesehen lerne ich jedes Mal neue Leute kennen. Also mindestens einen, wenn nicht zwei pro ausgehen Abend. Ich hatte letztens sogar, wenn man das als neue Leute kennenlernen bezeichnet, ich kam nach Hause. Wann war denn das? War das nach der Sendung? Nee, oder? Ich weiß gar nicht, ich kam nach Hause, also komm so von der S-Bahn, biegt bei mir um die Ecke in die Straße ein, stehen zwei Typen, so halbstarke, keine Ahnung wie alt, 20, keine, weiß nicht. Ein Pole und ein Araber. Woher weiß ich, dass es Polen und Araber war? Weil, als ich an denen vorbeigehe, gibt der eine dem anderen gerade einen Joint in die Hand, einen brennenden. Mhm. Und ich gucke nur ganz kurz irritiert rüber und denke mir aber, boah, da wird's jetzt gerne mal dran ziehen. Geh so weiter, dreh mich nochmal kurz um, ruft der Pole, willst du einen? Ich so, ja! Anscheinend hat er das irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie hat meine Körpersprache.
Ja, emotionale Intelligenz.
Ja, dann bin ich hin. Und ja, war ein Polo und ein Araber, irgendwie um die 20, Anfang 20 oder sowas. Ja, dann habe ich mit denen da eingekifft. Und hab dann kaum den Weg nach Hause geschafft, weil ich so, oh Gott. Das, ja, aber war also auf dem Niveau lerne ich total oft total viele Leute kennen.
Ja.
Auch einfach nur, wenn ich hier auf dem Tempelhofer Feld rumfahre oder sitze oder sowas. Aber ich, dass daraus dann echte Bekanntschaften werden, die man auch gezielt vielleicht sogar regelmäßig trifft und wo sich dann Freundschaften entwickeln. Das, mein lieber Andreas, werd mal 35.
Ja, ohne Scheiß. Ich habe das mit 17 und 18 wirklich so gerne gemacht. Ich habe dafür gelebt, auf Konzerte zu gehen oder auf irgendwelche Deathlev-Versammlungen, weißt du, wo halt viele Mettler und so abhingen und wirklich jeden anzulabern und mit jedem Kontakte zu knüpfen. Und da wurden da auch schon durchaus Freundschaften draus. Aber gemessen an der Freude, die mir das gemacht hat und den Glücksgefühl, die es mir beschert hat, frage ich mich, was ist passiert, dass es heute so weit weg scheint? Also ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist das Letzte, was ich machen will, wenn ich rausgehe, ist, mit irgendjemandem reden zu müssen oder jemanden kennenzulernen.
Es ist anstrengender geworden.
Ja, wahrscheinlich.
Weil du nicht mehr... Smalltalk ist schwieriger geworden. Es gibt viel mehr Stolperfallen, in die man treten kann, weil du natürlich, wenn du mit jemandem, wenn du 17 bist und mit einem 17-Jährigen redest, da ist die Welt relativ simpel strukturiert. Das geht auch mit 20, mit 25 ist es immer noch so. Selbst wenn man sich mit 25 einbildet, man hätte alles verstanden und könnte jetzt jeden belehren, selbst ungefragt, ist es nicht so. Also die Welt ist auch mit 25 ein unglaublich unterkomplexes, recht übersichtliches Ding. Die Probleme, die man hat, sind relativ schnell aufgezählt. Jetzt zumindest so, ich sag mal, in meiner Schicht irgendwie, da ist dann irgendwie die Uni, das Abi ist noch nicht so lange zurück, das ist dann vielleicht die Jobsuche oder so. Das ist relativ gut eingrenzbar, worüber man so reden kann. Also Smalltalk fällt da leicht. Wenn du 40 bist, hast du viel mehr Themen und gleichzeitig aber auch viel mehr offene Wunden, die über diese Themen über diese Themen Salz gestreut werden kann. Mhm. Und alleine, dass ich weiß, dass man mit mir nicht über alles einfach so Halligalli reden kann, macht, dass ich mit anderen auch nicht einfach so alles Halligalli reden kann. Das heißt, du, je älter du wirst, desto verminter ist eigentlich das Gelände, auf dem du dich bewegst, weil natürlich die Menschen, mit denen du interagierst, die dann vielleicht auch in deinem Alter sind, ganz andere Erfahrungen haben, als wenn sie 20 sind. Das macht's einmal schwierig. Das andere, was das schwierig macht, ist natürlich, ich habe meine Arbeit, ich habe meine Familie, ich habe meinen Freundeskreis. Damit bin ich ausgelastet. Wenn jetzt jemand Neues dazukommt, muss dieser jemand so besonders sein, dass es sich für mich lohnt, von meiner ohnehin knappen Zeit ein bisschen was für ihn freizuräumen und ihn in meinen Alltag, in meinen Freundeskreis zu integrieren. Und das wird halt, je älter du wirst, umso schwieriger. Es sei denn, du wirst irgendwann arbeitslos und hast dann auf einmal wieder viel Zeit. Dann, ne? Aber das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Es ist einmal strukturell, es ist einfach fehlt die Zeit, weil du hast schon Freunde. Und es wird zunehmend schwierig, weil du vorsichtiger wirst in den Themen, über die du redest. Wenn zwei 20-Jährige sich über Politik unterhalten, musst du mal zuhören, ist super. Ja, total einfache Lösung. Das ist total super einfach. Klar, ist total einfach. da machen wir jetzt irgendwie Ehe für alle, ist überhaupt kein Problem. Ja, stimmt, total super. Da machen wir jetzt hier Gender Mainstreaming, alles überhaupt kein Problem. Nur mit 40 stellst du fest, es ist sehr wohl ein Problem. Es gibt nämlich nicht wenige Menschen, die das nicht einfach so unproblematisch fänden, wie ja. du es fändest, wenn die Welt sich dahingehend ändert. Mhm. Und auf die musst du, das musst du berücksichtigen, die kannst du nicht ignorieren. Ja, sonst kannst du direkt noch eine Piratenpartei aufmachen, wo dann irgendwie so ein dämliches Kindergelaber kommt, wie, na, das ist ein politisches Problem, das brauchen wir nicht zu diskutieren, das löst sich so. Ja. Was willst du eigentlich? Du hast sie nicht alle, mein Freund. Das, ja. Man betritt vermintes Gelände, zunehmend. Hm. Darum, ne? Smalltalk. Also absolut nicht Smalltalk-tauglich. Politik, Gesundheit, haben wir noch was?
Religion?
Ja, Religion sowieso nicht. Außer, ne, wenn du Katholiken vor dir hast, lässt du dir von dem Katholizismus erklären. So mache ich das gerne mal. Also dann ist es wieder ein schönes Thema. Du darfst halt nur nicht dann hingehen und sagen, naja, aber finde ich aber Quatsch. Ja. Ja, alles, was mit Glauben, mit Glauben, also sagen wir, mit irrationalen Überzeugungen zu tun hat, da sollte man möglichst die Finger von lassen. David fragt, es ist eigentlich wieder eine Pegida-Frage. Es ist Januar 2015, auf der einen Seite marschieren Bernd Lucke-Wähler unter dem Label Pegida fast allwöchentlich durch die deutschen Innenstädte, auf der anderen Seite gab es vor kurzem einen Anschlag auf das französische Satire-Magazin Charlie Hebdo. Wie hat sich diese ganze Orient-Occident-Gemengelage in den letzten Monaten entwickelt? Wie hat die sich entwickelt?
Keine Ahnung, könnte ich dir jetzt nichts drüber sagen.
Ich fürchte, sie hat sich gar nicht entwickelt und das finde ich eigentlich das Unangenehme daran. Ist jetzt nicht so, dass die Politik irgendwie das Heft des Handelns in die Hand genommen hätte. Das haben Bürger gemacht, ja? Den Flüchtlingen zu helfen. Das hat jetzt nicht unbedingt die Politik getan, sondern das sind die Leute, die dann irgendwie spenden und sich aufraffen und so. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sich gesellschaftlich da bisher was geändert hat. Das Einzige, was ich lustig finde und was wo ich ganz am Anfang und ja zwischenzeitlich Angst hatte, dass es nicht passiert, ist, dass diese Latenz-Nazi-Partei AfD sich selbst zerschrotet, weil da natürlich alle der Führer sein wollen, wie es bei den Nazis immer so ist. Das finde ich lustig. Also da lache ich mich regelmäßig drüber kaputt. Naja. Christian, erführe gerne, was ihr von der Volker Pispers-Art des Kabaretts haltet.
Ich habe vor 5 Jahren irgendwas von dem gesehen, fand ich ganz lustig. Das ist, darauf beschränkt sich mein ganzer Kontakt mit dem Typen.
Ja, das ist, ich fand den vor 20 Jahren mal total lustig. Da habe ich ihn in Köln mal gesehen, vor ganz kleinem Publikum, da fand ich das lustig. Und zwischendurch auch so ganz okay, aber der hat halt eine Masche. Und diese Masche basiert auf der Annahme, dass Politiker entweder Vollidioten oder Verbrecher sind. Und darauf baut er alle seine Nummern auf. Und ehrlich gesagt langweilt mich das ein bisschen. Mhm. Also es langweilt mich ein bisschen und der bedient sich auch einer Sprache, der ich mich bediene. Und ich erwarte von einem Kabarettisten was anderes. Also um mich gut zu unterhalten, muss man sich einer anderen Sprache bedienen als ich selbst.
Ja.
Ich bezeichne alle als Vollidioten. Wenn einer daherkommt und alle als Vollidioten bezeichnet, finde ich ihn nicht unterhaltsam. Der muss sich was anderes einfallen lassen. Also ich finde Pispers relativ, also er ist okay, er ist gut, er ist mit Sicherheit auch unterhaltsam. Was er aber garantiert nicht ist und wofür er sehr oft missverstanden wird, ist er der Einzige, der die Wahrheit sagt. Mhm. Ja, da kommen dann immer diese ganzen Infokrieger um die Ecke und diese Querfrontler und so. Ja, der Pispers, der sagt, wie es ist. Mittlerweile ist hier in Deutschland, sind ja die Kabarettsendungen die einzigen, wo die Wahrheit gesagt wird. Das finde ich eine sehr gefährliche Haltung, weil das tun sie nämlich nicht. Sie sagen eine Wahrheit. Der Thomas fragt, darf ich noch jemanden grüßen? Nein, Thomas, darfst du nicht. Das ist hier schließlich keine Grußsendung. Außerdem ist der Grüßer der Feind des Hörers. Und damit?
Ja, damit gehen wir über
zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Leisure, der ja eigentlich Esurell heißt. Wie geht's uns denn heute?
Gut geht's mir.
Wie uneingeschränkt?
Ja, uneingeschränkt.
Da stimmt doch was nicht. Mir geht's auch gut, allerdings eingeschränkt um die übliche Leier von ich arbeite zu viel. Ich hatte ja mal so ein Dreivierteljahr, wo das nicht war. Das war sehr schön. Ich hoffe, ich schaffe das irgendwie wieder herzustellen.
Da natürlich
wieder
herzustellen. Schaffst du das, Junge.
Ich weiß es nicht. Ja, aber ansonsten geht's mir gut. Vor allen Dingen, weil ich jetzt schon weiß, dass ich nachher ein Franzbrötchen mit Streuseln drauf bekomme.
Ja.
Das war die Vrindheit. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Wer redet, ist nicht tot.